Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast. Mit einer Pause, die ich lachend überlacht habe. Und wir sind zurück mit Halo. Und wir sind auch wieder live. Ja, ihr erinnert euch, wenn ihr sonntags reinkommt, dann habt ihr die Chance, also bei Twitch reinkommt, dann habt ihr die Chance, uns live beim kreativen Ergüssen zuzuhören und zu sehen.
Ja,
also
ja,
man kann uns jetzt auch sehen. Genau, und ich hab mir nochmal den anderen Podcast angehört, der zu dem Zeitpunkt übrigens noch nicht live ist, obwohl wir gesagt haben, dass der Ende September live geht. Also den Halo.
Ja, dann haben wir uns ja für Schocktober entschieden.
Ja, wir haben uns für Schocktober entschieden. Nee, das ist Halo Teil 2, obwohl wir da erst angefangen haben, über die Halo-Spiele zu reden.
Ja.
Naja, irgendwie wird das schon funktionieren. Und wir haben beim letzten Mal ein bisschen drüber geredet, wie das so von der Entstehungsgeschichte war von Halo. Und wir haben ein bisschen darüber geredet, wie Halo 1 so gelaufen ist. Und wir haben auch angefangen, über Halo 2 zu reden. Und ich musste mir das vorhin nochmal anhören, weil ich nicht mehr rausgekriegt habe, wie weit wir eigentlich gesprochen haben.
Ja.
Über den zweiten Teil. Und wir haben ihn, also ich bin in der Zeit da beim Podcast, bin ich relativ weit zurückgegangen. Wir haben am Ende nur noch Quatsch geredet über alle möglichen Sachen, ne, woher der Titel des Master Chief kommt, also dass es den nur einmal im Militär gibt und so weiter und so fort. Und wir haben auch über Command & Conquer Generals geredet.
Ja, genau, weil ich meinte, dass
das ist das bessere Generals.
Ja.
Aber wir haben gar nicht weiter über Halo 2 geredet. Und ich muss mal kurz hier mein Kabel von meinem Kopfhörer mal ein bisschen länger machen. Warte mal. So. Und deswegen müssen wir eigentlich heute mal kurz Halo 2 zu Ende blabern, um dann zum Magnum Opus zu kommen, würde ich sagen. Was heißt das
Finish
eigentlich?
Finish the
Magnum
fight.
Opus? Was heißt das eigentlich? Ich hatte ja nie Latein in der Schule. Was heißt denn Magnum Opus?
Oh, also das kann ich dir nicht übersetzen, aber gebraucht wird es generell als dein Meisterwerk, das du geschaffen hast.
Ja. Der Superfox ist ja hier im Chat, der weiß das. Hundertprozentig weiß er das. Ich würde Halo Credits würde ich drauf setzen, dass der das weiß. Und der schreibt das gleich, da bin ich mir auch sicher. Maurice, du darfst nicht googeln. Der ist auch im Chat. Genau, also bevor wir dann zu Teil 3 kommen und meiner Meinung nach zum Magnum Opus der Bungie-Halo-Reihe, machen wir noch Teil 2 zu Ende. Hast du das damals zu Ende gespielt, als du das gespielt hast? Oder wann hast du das überhaupt gespielt?
Vermutlich noch auf der Xbox. Und ja, ich hab's durchgespielt. Also so super schwer ist es nicht. Und ich glaube, beim zweiten Mal habe ich rausgefunden, dass man eigentlich überall durchrennen kann. Mhm. Meistens. Gerade mit dem Arbiter kannst du ja eigentlich immer den Cloak anmachen, allem vorbeirennen und dann bist du weiter, lustigerweise. Ich habe das durchgespielt. Das Größte, was mir in Erinnerung bleibt, ist, dass es relativ schwer wird, gegen Ende vor allem. Gerade mit den Brutes. Mhm. Also permanent irgendwie, also von einem Checkpoint zum nächsten so, dich gerade so durchringst. Also beim ersten Mal spielen halt. Ich bin ja nicht der mega Halo-Master. Und dass der Endgegner relativ enttäuschend war, weil das einfach nur irgend so ein Brute ist mit einem großen Hammer. Und dass die Story absolut keinen Sinn macht. Aber es insgesamt halt besser gepacedes Spiel ist als Teil 1. Also du hast nicht das Gefühl, dass du ständig Sachen wiederholst oder sowas. Oder durch diese riesigen Areale da geleitet wirst.
Ja, das stimmt. Die haben sich zum Glück dagegen entschieden, auch wenn sie nur wieder ein Jahr für die Entwicklungszeit hatten, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erwähnt, dagegen entschieden, solche sich wiederholenden Levels zu machen, wie in Teil 1. Irgendwie heißt das, was jeder hasst, Library oder irgend so ein Krams.
Ja.
In Teil 1 ist das so ein Level, wenn ich daran denke, wird mir schon schlecht. Das ist immer wieder das Gleiche. Und du bist halt in so einer Untergrundbasis, ne, auf dem Ring und musst immer wieder um die gleichen Ecken rumlaufen. Es kommen immer wieder die gleichen Gegner. Wow, wow, wow. Du hast schon erwähnt, die Brutes, ich glaube, über die haben wir noch gar nicht geredet, weil storytechnisch ist das ganz interessant gewesen. Die haben ja, habe ich vorher schon mal erwähnt, die haben ja so ein bisschen an der Story gefeilt im zweiten Teil. Ne? Die haben diese große Reise damit reingebracht. Die gab es im ersten Teil so noch nicht. Und die große Reise die Anführer der Allianz, das sind so noch eine weitere Rasse, von der man vorher nichts wusste. Ne? Die sind so stark religiös alle unterwegs. Deswegen haben die das auch geschafft, diese ganzen Alien Völker unter sich so zusammenzuscharren. Also die Covenant oder im Deutschen die Allianz, das ist halt nicht nur eine Rasse, das sind ja ganz viele. Und die Sangheili, das sind die Eliten, die sind da total hinterher, die sind ultra religiös. Und die haben das Ganze halt sehr gut aufgenommen. Ne? Dann hast du noch die kleinen, wie heißen die kleinen Mistviecher, die diese Atemgeräte dran haben.
Ach, ja. Ich weiß
nicht mehr, wie die. Na, die sind eh nur Mitläufer. Und im zweiten Teil ist das jedenfalls so, dass nach der Schande des ersten Teils, nachdem sie das heilige Artefakt halt nicht bergen konnten und sogar noch kaputt gemacht haben, so den Ring, muss erstmal der Kommandant, ne, der hat da überlebt, der wird ja zum Arbiter, also zum, ja, keine Ahnung, das ist so ein Werkzeug von diesen Anführern, ne, der muss das machen, was die ihm sagen, das ist wie eine Schändung mehr oder weniger. Und im Laufe des zweiten Teils müssen die Sangheili, das ist ja die Leibwache des Imperators sozusagen, ne, die Hauptviecher, die da halt rumrennen, die müssen den Staffelstab abgeben an die Broods. Das sind so, ja, was ist denn das für eine Kombination? Affe und, ich weiß nicht, wie würdest du die am besten beschreiben? Affe und Hund vielleicht in der Kombination oder Affe und Bär oder so? Also genau das Gegenteil eigentlich von den Eliten. Ne? Die Eliten sind sehr schlank und sehr filigran.
Elegant, geschmeidig, so elegant, in die Richtung. Und ja. Die anderen sind halt pur Brutalität, ja. Eigentlich Gorillas, mehr oder weniger.
Ja, ja. So komische Gorillas. Und die sind auch nicht dumm. Die sind halt plump.
Aber eigentlich sind das Yetis, würde ich sagen. So wie man sich einen Yeti vorstellt.
Genau, die müssen, die nehmen jedenfalls die Macht an sich. Oder kriegen die Macht übertragen von diesen Anführern von der Allianz und haben dann auch einen neuen Commander und das ist Tartarus, so heißt er. Na, da sind wir wieder bei der Geschichte, bei irgendwelchen Namen. Und der Tartarus ist auch der Endgegner im zweiten Teil, auf den man da trifft, ne, mit dem Hammer und so, gegen den man da kämpft. Und ja, ob die Geschichte jetzt Sinn macht oder nicht, die Flood kommt nochmal ein bisschen vor. Es wird ein neuer Flood-Oberhaupt wird eingeführt, das Gravemind. Das ist irgendwie so eine Art Pflanze mit Tentakeln, der teleportieren kann. Zum einen Zeitpunkt im Spiel werden sowohl der Master Chief als auch der Arbiter werden gefangen genommen vom Gravemind. Und der trichtert denen halt ein, so, ey Leute, na, das ihr müsst euch aufteilen. So, der eine geht dahin, der andere geht dahin, der teleportiert die dann weg. So, okay.
How is that lustig possible? Wie er die so als Spielfiguren so ins Hinterterkeln hält und so, hier jetzt Kiss.
Now Kiss. Ja genau, ja. Da müssen die dann zusammenarbeiten. Ja, vorher sind die ja Erzfeinde gewesen. Der eine hat halt seine ganze Karriere verloren, ja, und ist halt.
Sorry, ich muss gerade drücken. Nein, Sir, ich habe nicht gesehen, wie sie wieder mit ihren Spielfiguren spielen.
Mit den Puppen gespielt haben.
Ah, okay. Das ist gut.
Prost. Ich sollte übrigens nochmal sagen, hat Tobi gemeint, es ist kein Alkohol, was ich hier gerade trinke. Weil auf Twitch darf man kein Alkohol trinken.
Wurde gefärbtes gesagt. Wasser ist das.
Es ist gefärbtes Wasser, was leicht alkoholisch schmeckt. genau, da müssen die zusammenarbeiten. Und der eine, der Master Chief, wird nach High Charity geschickt. Das ist das Pilzraumschiff der Allianz, also die Basis, die mobile Basis der Allianz. Und der andere, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wohin der Arbeiter geschickt wird. Ich glaube, was muss der machen? Irgendwas anderes muss. Ist auch scheißegal. Das ist auch der Scheiß an Halo 2, ne, diese Arbeiter-Mission. Tobi meint es gerade schon, man kann da durchrennen. Der hat halt eine Cloaking-Funktion. Und ansonsten kann der alles, was auch der Master Chief kann. Hast halt weniger Waffen, weil du nur die Allianz-Waffen in den Allianz-Leveln halt hast, die der Arbeiter nutzen kann. Das ist halt so ein bisschen, nee. Das ist nicht ganz so geil. Mit Master Chief ist es halt besser. Ne?
Und aber ist halt lustig, dass du dann im Koop, ne, entsprechend unterschiedliche Charaktere hast. Das ist schon cool gemacht.
Das ist ganz cool gewesen, genau. Jedenfalls, langer Rede, kurzer Sinn. Am Ende musst du halt den Tartarus besiegen. Und du musst dann auch auf High Charity, ich war das im letzten Level, glaube ich, du musst auf High Charity musst du irgendwie eigentlich verhindern, dass die aber wie heißt denn das Ding nochmal? diese Namen, ne? Es ist egal, da wird so ein Raumschiff jedenfalls gestartet, mehr oder weniger. Ne? Ja. Das sieht aus wie so ein Prisma, dieses Ding. Und dieses Prisma wollen sie jedenfalls zur Erde schicken, denn, ne, haben wir letzte Folge ja schon erwähnt, die haben ja herausgefunden, dass auf dem heiligen Planeten, dass da die Menschen sind und dass deren heiliger Planet ist halt die Erde, also Verkettung von Umständen, haben jedenfalls rausgekriegt, dass da irgendwas ist und die müssen da dieses Raumschiff hinschicken, was aussieht wie so ein Prisma, was ein Schlüssel ist, sagen sie halt. Ne? Also total wirr. Ja, du verstehst es nicht im zweiten Teil. Während du spielst, checkst es nicht und denkst dir so, ja gut, ich muss irgendwas Halo machen.
Teil eben.
Ja, ich muss halt machen, weil that's the reason. Ne? Und damit endet der zweite Teil. Tartarus besiegt auf der einen Seite, hast halt verhindert, dass ein Halo gezündet wird, mal wieder. Dann wurde dieses Raumschiff halt losgeschickt und der Master Chief hängt da dran an dem Raumschiff. Ne? Der hat sich da mit rangepömpelt und das Ding wird halt mit Überlichtgeschwindigkeit halt weggeschickt. Und gleichzeitig ist das auch noch so, dass die Flood es geschafft haben, auf High Charity zu landen. Na, die haben so ein Raumschiff übernommen und das Raumschiff ist auf High Charity Crash gelandet.
Gecrash landed. Und das war jetzt
und,
Deutsch.
Auf einmal fängt es halt an, die Flood sich auf High Charity auszubreiten. Hm. Und damit endet der zweite Teil. Und sitzt halt davor. Und ich habe es damals auf der Xbox nicht gespielt. Ich habe es erst auf der 360 gespielt. Also, wie? Ende. Was ist das denn?
Ja, ja.
Hä? Ist denen das Geld ausgegangen? Nee. Heute wissen wir es, denen ist die Zeit ausgegangen.
Mhm.
Mal wieder.
Also, wenn ich gerade drüber nachdenke, wo ist denn Cortana? Die ist doch am Anfang, also im dritten Teil ist sie doch dann plötzlich irgendwo auch gecrashlandet.
Die ist auf High Charity. Die musste sich da irgendwie runterladen. Die wollte verhindern, dass dieses Prisma-Raumschiff da gestartet wird. Wie heißt denn dieses Scheißding? Ich lese mal nebenbei. Aber die ist auf High Charity. Die Cortana. Okay. Die musstest du da irgendwie reinstöpseln.
Mhm.
Und wie heißt dieses Scheiß? Na egal. Da, jedenfalls ist damit der zweite Teil zu Ende. Und der war auf jeden Fall wesentlich cineastischer, allein schon durch das Intro, als der erste Teil. Ne? Du hast, im ersten Teil hast du ja nur so ein bisschen Ingame-Zeugs gehabt, ne? So ein Raumschiff kommt aus dem Hyperspace und dann siehst du die Ringwelt und das war halt die Exposition. Und im zweiten Teil, du bist ja schon viel weiter, ne? Und du hast ja diese Bombenszene, die wir alle kennen. Ne? Angriff da über der Erde, das ist so der Trailer, den du gesehen hast. Und dann gibt's ja diese komische Stachelbombe da. Der Master Chief schleudert die halt durchs Weltall. Das war schon richtig, richtig geil. Ne?
Ich finde auch generell irgendwie, die Anfänge von Halo sind immer die coolsten Sachen, ehrlich gesagt. Und zum Ende habe ich immer das Gefühl, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie es zu Ende bringen sollen. Zumindest von den Bungie-Halos.
Also. Ja, das trifft auch auf die nächsten Halo-Spiele zu. Da ist immer sehr viel Enthusiasmus am Anfang, ne, und sehr viel Exposition und das flacht halt unglaublich ab zum Ende hin.
Ja.
Weil sie gefühlt immer nie Zeit haben, es dann so fertigzustellen, wie sie sich das gefühlt einfach vorgestellt haben. Aber damit sollte der Spaß ja nicht zu Ende sein bei Halo 2. Was bei Halo 1 noch, ich sag mal, so wenigen Auserwählten vorbehalten war bei Halo 2 was ganz anderes. Der Knaller bei dem Spiel war halt der Multiplayer-Modus.
Ja.
Der ist damit richtig durch die Decke gegangen. Wenn du heute Halo 2 kaufen willst, dann kaufst du dir es eigentlich immer mit diesem Multiplayer-Map-Pack dazu. Das ist eigentlich separat rausgekommen. Ab irgendeinem Zeitpunkt war das dann immer in einem Bundle drin. Und mit diesem Ding und der Xbox Live-Subscription, die du damals kaufen konntest für, ich weiß nicht mehr, wie viel Geld pro Monat, wird mal spontan annehmen, so 10, 15 Euro oder so wird das gekostet haben. Da bist du der King gewesen. Das Spiel haben wirklich alle gespielt, die eine Xbox hatten. Mhm. Hast du rauf und runter gespielt und das wurde auch noch mit der Xbox 360 rauf und runter gespielt. Das war wirklich ein Knaller, ne? Also das war so gut und so durchdacht. Die Maps waren so gut designt, dass sie bis heute noch in den aktuellen Halo-Spielen wieder vorkommen. Das schaffst du eigentlich nur bei Unreal Tournament, ne? Dass Maps durchgezogen werden. Das ist schon krass.
Hast du das damals auch online gespielt, also dann auf der X360, oder?
Also ich habe das bestimmt mal gespielt, aber ich habe das nicht so exzessiv gespielt, weil, wann ist ein Halo 3 rausgekommen? Ich glaube 2007 oder so müsste Halo 3 rausgekommen sein. Und ich glaube, ich habe Halo 2 2006 oder so gespielt. Das heißt, da war nicht mehr so viel Zeit. Na, ich bin dann direkt eher mit Halo 3 eingestiegen. Das war dann, die Grafik war besser und so, das war dann eher so mein, bin ja doch eher so ein optischer Typ. Ja, das ist ja schon ein Unterschied gewesen. Ne?
Ja.
Aber ich habe Halo 2 auch im Multiplayer gespielt. Ne? Wir haben das auch im Koop haben wir das auch gespielt. Wir haben das auch damals in der Games Academy haben wir das ein paar Mal gespielt. Das weiß ich noch. Da haben der Michi und ich, wir haben beide unsere Xboxen dann mit in die Games Academy genommen und haben dann da im Multiplayer gespielt. Es hat schon Spaß gemacht. Das war schon cool. Es ist halt ein Spiel, wo du leicht reinkommst. Der Vorteil, haben wir ja schon mal in der letzten Folge gesagt, ist halt, dass du dann auf einmal Dual-Wield machen kannst. Ne? Das hat schon ein bisschen was mitgenommen, was im ersten Teil halt so gefehlt hat an Dynamik. Du hast das ja auch gespielt und dann hast du auch versucht, halt Kombinationswaffen mitzunehmen. Ja, weiß ich nicht, was Submachine Gun und Plasma Rifle oder irgendwie sowas oder Plasma-Kanone, kann man wie das Ding heißen.
Ja, genau, mit dem einen machst du die Schilde weg halt und mit dem anderen ballerst du dann die Health runter.
Sehr, das, sehr präzise, sehr chirurgisch, so Messer rein, geht der einmal raus.
Genau.
Ja, so, das hat schon Spaß gemacht. Ich meine, die KI war im ersten Teil schon unterhaltsam, die ist im zweiten Teil noch mal ein bisschen fordernder geworden, weil du dich komplett umstellen musstest auf einmal, als die Brutes gekommen sind. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich ja öfter über die Brutes reden. Ich finde, das ist keine gute Entscheidung gewesen, die Brutes als dominanten Gegner einzuführen. Die sind nur nerviger geworden von Spiel zu Spiel und das hat's nicht besser gemacht.
Ich finde die auch halt langweiliger einfach, also
ja, es fehlt halt diese ganze Dynamik, finde ich, die mit den Eliten, ne, und dann hast du die Schakale und verflucht noch als, wie heißen die kleinen Viecher? Ich hab's vergessen.
Grunts.
Ach, Grunts, genau, ja, super. Und dass die einen halt weglaufen, wenn da der Elite irgendwie verwundet oder gestorben ist, ne, dann die anderen gehen immer in Deckung, die einen haben sichtbare Schilde, die anderen haben unsichtbare Schilde. Das war halt so schön und dann hast du nur noch die Brutes irgendwann. Und hat die irgendwelche Grunts um sich scharren und ab und zu nochmal so ein Schakal, der halt irgendwo in der Ecke sitzt. Aber dadurch, dass die Eliten da nicht mehr da drin waren, war nicht so geil.
Ich meine, die könnten sich ja auch einfach mal neue überlegen.
Haben sie ja tatsächlich. So Stück für Stück haben sie immer mal wieder ein paar neue Gegner eingeführt. Also jetzt nicht in Halo 2, na, da waren die Brutes halt die neuen. Du hast ab und zu mal diese Käfer, die kommen relativ selten vor. Also fliegende Käfer, die schießen
Drohnen.
Können. Ja, die sind halt in Teil 3 häufiger zum Zug gekommen. Was hast du denn noch für neue Gegner? Ja, mit Halo 4 sind halt relativ viele neue Gegner reingekommen, die nicht mit was mit
ja, der Allianz gut, da haben sie eine ganze Rasse dazu gepackt, genau. Ja.
Aber hey, so, Halo 2 zu Ende. Na, Abschluss des Spiels da mit dem Multiplayer-Modus, der sehr lange am Leben erhalten wurde. Der ist auch erst vor ein paar Jahren gestorben. Genauso wie vor nicht mal einem Jahr erst Halo 3 im Multiplayer gestorben ist, als sie die Server dann abgeschaltet haben.
Und es gab ja sogar noch die Windows Vista-Version von Halo 2. Ja.
Genau, ist dann auch nochmal später gekommen. Aber Halo 3, ne, Server schon lange abgeschaltet. Und dann gab es so eine Gruppe an Spielern, die haben einen Server laufen lassen, weil sie das Spiel nicht beendet haben. Und dann konntest du da immer wieder joinen und so. Das ist halt auch interessant. Irgendwann haben die es dann auch ausgemacht und damit ist Halo 3 dann offiziell im Multiplayer auch gestorben. Fand ich sehr interessant, ne? Also, dass das da wirklich wieder so ein Grüppchen gibt und dass die künstlich halt die Lebenszeit von so einem Spiel verlängern. Und genau, die Windows Vista-Variante mit Games for Windows Live, boah, furchtbar. naja, ne? Und dann haben wir alle gewartet. Dann haben wir gewartet auf die Ankündigung von Halo 3. Und irgendwann kam der Trailer. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Trailer erinnern kannst. Na, du siehst so eine Figur, die durch die Wüste läuft, die so einen Umhang umhat, der zerfleddert aussieht.
Mhm.
Und dann beginnt so ein Feuergefecht. Du siehst halt, das ist der Master Chief. Rüstung ist irgendwie kaputt. Ne? Also total zerkratzt, Einschusslöcher überall. Und der kniet sich so auf den Boden und schmeißt so eine Granate vor sich auf den Boden.
Ja, ja, ja.
Und dann doch, kommt so ein Artillerieschlag kommt rein und dann siehst du, dass es so ein Kugelschild ist, was sich um ihn rum aufbaut und denkst so, ja, ja, hast du kaputt?
Ja!
Fuck, yeah! Und
finish the fight!
Die Lin ist gerade unten und guckt irgendwie den Film, aber die würde mir das bestätigen, seit dieser Trailer rausgekommen ist, bis das Spiel dann tatsächlich im Laden war am 25. 26. September 2007. Es war ungefähr, war das ein Jahr? Kann sein, dass der Trailer am gleichen herausgekommen ist. Aber ich habe diesen Trailer jeden Tag geguckt, als der rausgekommen ist, bis das Spiel released wurde. Jeden Tag habe ich diesen Trailer einmal angemacht.
Okay.
Jeden Tag. Ich habe mir alle Entwicklervideos dazu angeguckt, die rausgekommen sind. Da gab es ja auf YouTube gab's so eine Reihe, auch wieder Latein, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Et tu, Brute hieß das. Ja, kommt ja aus dem Lateinischen von Cäsar irgendwie gesagt, du auch Brutus. Ja, von wegen.
Auch du, mein Sohn Brutus.
Genau.
Et tu, Brute.
Irgendwie sowas, ne? Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, wie man es ausspricht, kein Latein gehabt. Und da haben sie halt gezeigt, wie sie das mit der KI machen, wie sie die Levels aufbauen. Ich weiß nicht, kam jede Woche oder alle zwei Wochen oder so kam ein Video. Ich war sowas von gehypt auf dieses Spiel. Kann man sich ja jetzt vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn ich mir den Trailer jeden Tag angeguckt habe. Ja. Ich habe alle Spiele nochmal gespielt. Alle beiden, die bis dato rausgekommen sind. Ich habe angefangen, die Bücher zu lesen dazu. Da ging es los. Ich habe das Halo Graphic Novel, das ist das einzige Material, was es abseits der Bücher damals gab, das habe ich mir schenken lassen und habe das durchgeblättert. Ne? Habe angefangen, den Master Chief zu zeichnen. Habe ich auch irgendwo noch rumliegen. In verschiedensten Posen und in verschiedensten Action-Situationen. Wir haben den im Unterricht, haben wir den mussten mir alles Mögliche modeln. Ich habe den Master Chief gemodelt. Ich war sehr heiß auf dieses Spiel. Und dann kommt's raus, ich habe die Collectors Edition, nicht die mit dem Helm, sondern eins drunter, weil ich den scheiß Helm nicht haben wollte. Ich wusste, dass das nur so ein Staubfänger ist. Habe ich vorbestellt gehabt bei GameStop, EB Games hießen die damals ja noch. Und wir waren, glaube ich, in...
Ja, GameStop hat die irgendwann geschluckt, meinst du, ja. EB Games. Ja,
wie auch immer, ne? Aus Rostock sind wir, glaube ich, von Lins Oma sind wir nach Hause gekommen und sind an dem GameStop vorbeigefahren. Und sie hat das Spiel dann in der Hand gehabt. Na, das, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das ist ja so eine Metallbox gewesen. Und da ist so ein Plastikschuber außenrum gewesen, so ein transparenter.
Bei Teil 2 jetzt, oder?
Nee, bei Teil 3. Du musstest, ich rede vom Release von Teil 3. Du musstest also diesen Plastikschuber musstest du abmachen und dann konntest du eine Metallbox aufmachen. Plastikschuber war transparent. Und ich hatte das Spiel noch nicht in der Hand gehabt. Ne? Lin hat das in der Hand gehabt und hält das. Und das Spiel fällt aus dem Plastikschuber runter auf die Fliesen. Und hat sofort eine Delle. Bong.
Autsch.
Oh, ich bin leicht ausgerastet. Ich war richtig sauer. Ich habe es noch nicht mal in der Hand gehabt, ne? Und sie lässt es runterfallen. ja, das war also mein Ersteindruck von Halo 3. Einmal Beziehungskrise, bitte.
Oh.
Das musst du dir mal vorstellen. Ich hab nicht einmal berührt das Ding und es fällt runter. Es hat heute noch die Delle. Ich habe es leider im Keller, sonst hätte ich es dir gezeigt. Hat richtig so eine Delle unten in der Hülle halt drin.
Kriegswunden.
Spiel, keine Sorge, Spiel hat überlebt. Die zwei DVDs, die da drin waren, eingelegt. Ja, und los ging's, ne? Und Exposition diesmal eher dezent, würde ich sagen, bei Halo 3 am Anfang. Na, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Das geht los, dass Cortana so ein bisschen was erzählt.
Ja. Ja,
von wegen, ich konnte mir aussuchen. So fängt sie mehr oder weniger an. Und er war nicht der Stärkste und nicht der Klügste und nicht der Beste. Er hat nur eine Eigenschaft gehabt.
Glück.
Und ich so, what?
Ja, das fand ich damals schon super merkwürdig.
Aber ganz nett eigentlich. Also nett, ne? So von wegen, du fragst dich ja immer so, was ist denn jetzt an dem so besonders? Ab und zu im Spiel wird mal drüber geredet, ne, von den Spartans. Und du weißt, glaube ich, auch an dem Punkt, weil weiß ich gar nicht, ob man es nur im Spiel weiß.
Ich glaube, im dritten ist das auch das erste Mal, wo sie seinen Vornamen überhaupt sagen, oder? Wahrscheinlich kam der irgendwo in den Büchern vor, aber ich kann mich nicht erinnern, dass der irgendwo schon mal mit Vornamen genannt wird.
Also der Johnson erzählt relativ viel. Und ich glaube auch der Admiral Hood im zweiten Teil, also der dir die neue Rüstung gibt und so, und dann auf dieser Orbitalstation, ne, als die Covenant dann angreifen. Ich meine, dass der den auch mit einem Vornamen anredet. Ne? Hm. Die fangen sowieso an im zweiten Teil, den immer anders anzureden. Ne? Von wegen John oder 117 nennen sie ihn dann manchmal.
Aber das war doch so ein großer Reveal, oder nicht? Weißt du das noch? Irgendwo hieß das doch so, sie haben den Vornamen gesagt und es ist John.
So wie bei, wofür steht das J beim Namen? Homer J. Simpson. Ja, kann auch sein, dass es im dritten Teil erst war. Warte mal, jetzt hast du mich rausgebracht, was sollte ich erzählen? Achso, warum er...
Ich wollte dir genau, nur mal eine Redepause gönnen.
Warum
nach der halben Stunde.
Ja. Warum er nichts Besonderes ist? Oder du hast dich ja immer gefragt, warum... Was ist an dem jetzt so besonders? Ne? Es gibt anscheinend ja, oder es gab andere Spartans, weil Avery Johnson, der ist ja auch ein Spartan. Eine Generation vorher halt, ohne diese Rüstung. Aber der ist auch so ein Supersoldat. Aber da hast du dich halt immer gefragt, was ist das? Und dann sagen sie am Anfang so, ja, Glück.
Boah. Cool.
Okay. Okay. Ja, dann geht's los und du lernst halt, dass der Master Chief mit diesem Raumschiff, ja, was wie gesagt aussieht wie so ein Prisma, ist er bis zur Erde gekommen und hat er halt losgelassen und den Anzug irgendwie in, ich weiß nicht was, Rakete eingestellt. Ist halt wie so ein Stein durch die Atmosphäre geflogen und halt aufgeprallt und hat das überlebt.
Ja, jetzt sagen doch irgendwie, das ist so eine Art Schaum, dann absondert das Ding, um ihn einzupacken und quasi starr zu halten und was weiß ich was für ein Krams. Jau, alles klar.
Ja. Also ich meine,
wie krass muss denn der Ingenieur von diesen Suits gewesen sein, dass er vorausgesehen hat, dass die aus der Erdumlaufbahn irgendwie also einen Erdeintritt durchmachen müssen?
Ja, also das würde ich sogar noch glauben, weil du hast die ODST-Soldaten, die machen ja sowas Ähnliches. Die haben ja auch Orbital Drop Pods.
Ja.
Und die haben ja auch eine ziemlich krasse Rüstung. Ne? Das ist okay, würde ich mal sagen.
Wissen Sie.
Das ist okay. Und der Ingenieur, den kennst du ja, das ist ja Dr. Catherine Halsey.
Ah, okay.
Die hatte ja auch.
Die kann ja alles. Also.
Die hat ja auch diverse Versionen Zeit, um das auszuprobieren. Ne? aber das wird halt, also, das benutzen die einmal.
Wer war denn der Freiwillige, der sich aus der Erdplanetenumlaufbahn hat runterwerfen lassen?
Ich meine, er hat ja auch keine Bremsdüsen oder sowas, ne?
Ja.
Klar, irgendwann hast du ja die Geschwindigkeit erreicht, diese 9,82 Meter pro Sekunde. Mhm. Zum Quadrat. Irgendwann bist du halt auf Endgeschwindigkeit, aber das, also nichts überlebt das. Wenn so ein, überleg doch mal, wenn so ein Asteroid halt runterfällt,
ja.
der verpulvert ja auch. Also der geht ja auch
einfach. Vor allem kaputt. Macht er einen ordentlichen Wumms, ne? Und
ja.
Also die Größe vom Master ist ja wahrscheinlich fast schon so ein Meteorit. Der würde erstmal alles um sich herum wegballern.
Puh. Okay, wir reden nicht drüber. Viel schlimmer als diese Inkonsistenz in der Story war ja, dass die erste Stimme, die du dann hörst, abseits von Cortana in der deutschen Version, Tobi.
Ah, erinnere mich nicht daran.
Weißt du, wer das war?
Ich weiß nicht mehr wer, aber sie war schlecht.
Elton. Ja. Oh, die haben Elton gecastet als einen der Typen, der den Master Chief im Dschungel findet in der ersten Mission. Und du spielst das Spiel und denkst dir, alles klar, ich muss auf Englisch umstellen.
Aber das Krasse ist, das ging doch gar nicht, oder? Genau. Ich kann mich nämlich erinnern. Ja, das ging nicht in der deutschen Version.
Genau. Und dann siehst du so, scheiße, ich kann nicht auf Englisch umstellen. Dazu brauche ich die englische Version von dem Spiel.
Ja. Da kann ich mich auch noch genau dran erinnern, dass ich richtig sauer war, weil das so schlecht war, die deutsche Synchro. Ja. Also ich meine, okay, ich bin da eh überempfindlich, was das angeht, so ein bisschen. Ja, aber
ganz ehrlich, wenn du einmal Halo auf Englisch gespielt hast und dann musst du Halo auf Deutsch spielen, du hast allein diese minimalen Wortfetzen, die vom Master Chief kommen, und die hörst du einmal auf Deutsch und du gehst nie wieder auf die deutsche Version zurück.
Ja.
Weil die es halt nicht schaffen, irgendwen Kerniges dafür zu bezahlen, den zu synchronisieren. Es ist ja nicht so, als ob es die Leute nicht geben würde, Synchronsprecher, die eine kernige Stimme haben.
Ja.
Ja, haben wir ja letztens gelernt hier bei Deathloop, der Synchronsprecher von Idris Elba von mir aus. Egal, ja. Der hat eine gute Stimme. Die hätten sie dem geben können. Die gab es damals auch schon, die Synchronstimme. Egal welche. Wir haben auch gelernt, es gibt unterschiedliche Idris Elba Synchronsprecher. Egal welche, wären alle besser gewesen als die Weichpuppe, die sie da genommen haben. Ich weiß auch nicht. So war es dann jedenfalls. Und dann darfst du das Spiel spielen. Hast du es direkt Singleplayer gespielt oder hast du es im Koop beim ersten Mal auch schon durchgespielt?
Ich habe mittlerweile alle Teile im Koop gespielt, aber ich habe das damals, war das überhaupt gar kein Thema bei mir. Also ich habe immer alles im Singleplayer gespielt. Also einfach nur wegen meiner Situation. Keiner hatte darauf Lust und keiner hatte die Konsolen, die ich hatte und sowas um mich herum. Deswegen habe ich immer alles solo gespielt.
Ja, also ich habe es auch, als es rausgekommen ist, ich habe mich eingeschlossen im Zimmer. Keine Telefonate, keine Faxe bitte. Und habe das auch am Stück durchgespielt. Singleplayer-Modus. Das waren, ich glaube, wenn ich Halo das erste Mal spiele, ist immer auf normal die erste Runde. Und danach geht's halt in die höheren Schwierigkeitsstufen, meistens dann auch im Koop. Ich glaube, ich habe so zwischen 6 und 7 Stunden gebraucht für den dritten Teil. An einem Stück durchgesuchtet, ne, mitten in der Nacht, glaube ich, so. Ja!
Finish
the fight. Und das ist halt immer so schade, weil es ist wie so eine Droge. Ne? Du kriegst dann den Schuss und dann musst du halt warten aufs nächste Spiel. Und die Wartezeit war wirklich lang dann bis zum nächsten Spiel. Aber ja, wir haben es dann im ziemlich einen Tag, 2 Tage später haben wir es im Koop durchgespielt. Das war damals so die Gruppe, die wir noch aus dem Forum hatten, in dem ich damals relativ aktiv war. Das war consolewars.de. So hieß das Forum. Und da waren wir so, ach, keine Ahnung, 10 Leute, die halt wirklich Halo rauf und runter gespielt haben im Multiplayer. Und da waren wir dann zu viert, weil man das zu viert im Koop spielen konnte zum ersten Mal. Das war halt das Besondere. Und es hat furchtbar viel Spaß gemacht. Das war wirklich was ganz anderes. Und wir haben auch direkt das einmal im Koop normal durchgespielt und haben danach direkt die Schädeljagd angemacht. Mhm. Denn das Besondere war ja da in Halo 3, beziehungsweise in den ganzen Xbox 360-Spielen, dass du halt diese Achievements hattest. Die waren da relativ neu. Und dass du halt auch Achievements hattest, um diese Schädel halt zu finden. Und die waren überall, in jedem Level war ein so ein Schädel versteckt, mehr oder weniger, an den unmöglichsten Stellen und in die unmöglichsten Kombinationen, die du da machen musstest. Und da sind wir auf die Jagd gegangen und haben auch fast alle direkt beim ersten Mal hingekriegt. Einer hat uns irgendwie gefehlt. Der war relativ kompliziert. Und da hat mein guter Freund, der Musti, der hat den dann gefunden und hat uns alle nochmal eingeladen. Und dann haben wir den dann auch alle gejagt, den Schädel, um alle dieses Achievement zu kriegen. Das war richtig, also es ist so eine tolle Erfahrung gewesen, die mir bis heute im Kopf geblieben ist. Und dann direkt ins Multiplayer-Spektakel übergegangen. Das war so krass übertrieben. Das war richtig cool. Also Multiplayer hat echt viel Spaß gemacht. Wir haben sogar Ranked dann irgendwann gespielt. Mhm. Und waren da auch, je nachdem, waren auch relativ gut unterwegs im Multiplayer. Na, also relativ erfolgreich. Big Team Battle haben wir gespielt. Keine Ahnung. King of the Hill, was es auch immer gab. Capture the Flag, das hat alles Spaß gemacht. Das war gut ausgeglichen. Na, ein guter Netzcode war da. Und das hat uns so ein bisschen weggeholt von Gears of War. Das ist so das andere Spiel, was zu dem Zeitpunkt im Multiplayer relativ heiß war. Da war aber das Problem, dass du bei Gears of War im Multiplayer einen ziemlichen Vorteil hattest, wenn du der Host warst. Also wenn du die Lobby
eröffnet hattest,
dann warst du da ja ziemlich OP, weil du einfach einen besseren Code hattest als der Rest. Und du konntest schlechter erschossen werden und konntest die Gegner, also die anderen Spieler, leichter über den Haufen schießen. Und da war das ganz nett, dann Halo 3 irgendwann spielen zu können. Weil das da gab's diese Ungerechtigkeit gab's nicht im Multiplayer. Das war echt cool. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und hat so viel Spaß gemacht, dass wir es bestimmt locker ein Jahr lang im Multiplayer jeden Tag gespielt haben. Musst du dir mal vorstellen. Und dann ging auch die Zeit los. Da musstest du DLCs kaufen und sowas, neue Maps kaufen. Haben wir alles gemacht. Alles. Wir haben bei dem Spiel haben wir alles an Geld reingedrückt, was ging. Ich glaube, das war auch the single reason, dass Xbox Live auf der 360 erfolgreich war.
Ja.
Es war schon ziemlich krass, ne? Also hier Halo 2 übrigens, das meistverkaufte Xbox-Spiel mit 8,4 Millionen Einheiten und Halo 3, also hat er locker das gleiche eingespielt wie Halo 2 und müsste auch das erfolgreichste Spiel auf der Xbox 360 sein. Müsste ich mal nochmal nachlesen, aber ich bin mir da fast sicher, dass das so ist.
Ja, ich weiß nicht, auf der Wikipedia-Seite steht innerhalb von 24 Stunden ein Umsatz von 170 Millionen US-Dollar.
Ich habe übrigens voll hab richtig daneben gegriffen übrigens, weil ich habe vergessen, dass das GTA 5 ja auch noch für die Xbox 360 rausgekommen ist. Aha. Das ist natürlich dann das erfolgreichste Spiel. Halo 3 ist nach Kinect Adventures, GTA 5 und den Call of Duty Spielen auf Platz 7.
Okay.
Mit 12,13 Millionen Einheiten.
Aber vermutlich Kinect, halt zum damaligen Zeitpunkt, gehe ich mal davon aus.
Nee, heute.
Nee, ich meine, also zum damaligen Zeitpunkt war es das erfolgreichste.
Das kann gut sein, ne? Also ich weiß, das lag lange mal bei 7, irgendwas Millionen verkauften Einheiten. Und wenn es jetzt bei 12,13 ist, das ist ja schon eine krasse Sache.
Ich guck gerade hier, also Halo 1 ist irgendwie im November 2001 rausgekommen, Halo 2 war 2004, also da hatten sie schon ein bisschen Zeit dazwischen.
Genau, aber also von Dings zu Dings, aber die haben, seit sie den E3-Trailer gemacht haben, von Halo 2, dann bis zum Shipment, hab so eine Reportage darüber gesehen, haben sie ein Jahr gehabt und sie haben das Spiel in einem Jahr umgesetzt. Krass. Ja, also krass. Sie haben auch nichts verwendet von dieser E3-Präsentation.
Ja, ja.
Ist ja oft so, ne? Und diese E3-Präsentation musste auch wieder aus dem Ärmel geschüttet werden, damit sie überhaupt irgendwas haben, was sie zeigen können.
Ja, ja.
Weil wir, habt ihr jetzt vielleicht nicht mitbekommen, ne? Weil wir das immer nur im Stream erzählen, gibt ja wieder diverse Spielentwicklungen, die gerade so schleifen lassen und wir verstehen ja immer nicht, was da so passiert, ne? Wenn die da 5 Jahre lang nichts machen in so einem Studio und nichts zeigen, wenn die anscheinend dann irgendwas werken, aber selbst bei so einem Riesenstudio wie Bungie scheint das so der Fall zu sein, ne? Machen einfach nichts. Und dann muss in einem Jahr irgendwas rausgekloppt werden.
Ja. Man verzettelt sich halt anscheinend irgendwie.
Ja. Ja. Boah, hier Geschichte von Halo 3. Kriegst du die zusammen?
Boah. Oh. Also ich weiß noch, dass ich glaube, das war in Teil 3. Da ging es dann darum, dass man zentral dieses gesamte Netzwerk von Halos zünden kann. Was halt damals gemacht wurde, um die Flood aufzuhalten. Ne? Die haben halt wirklich das gesamte Universum, sondern die gesamte Galaxie haben sie komplett von Leben befreit. Die Forerunner vermutlich. Wenn ich das richtig zusammenkriege.
Die hat diese Ringe gebaut.
Genau, ja. Und diesmal geht's halt darum, dass sie auf den Halo Zero quasi landen. Ich weiß nicht mehr, wie der genau heißt, aber und dort.
Die Arche sein.
Oder die Arche, ja. Dass sie die finden und die muss aktiviert werden und dazu braucht man aber halt Menschen. Ja, so war das doch, weil die Menschen haben halt, glaube ich, die DNA von den Forerunnern mitbekommen oder sowas, oder halt, ja, wurde da drauf gecodet, dass die das ausführen können. Eigentlich ist das schon die ganze Story. Also du musst dann halt verhindern, dass die Allianz das Ding zündet und damit das gesamte, gesamte Galaxie auslöscht eigentlich, oder von Leben frei
macht. Und wo ist die Arche? Beziehungsweise wo ist der Zugang der Arche? Weißt du das noch?
Nee, das weiß ich nicht mehr.
In Afrika.
Ah.
Dieses Prisma-Schiff, ne, mit der Master Chief zur Erde fliegt, das landet in Afrika. Und deswegen sind auch die Allianz das erste Mal da in Mombasa, also über Neu-Mombasa.
New-Mombasa, ja.
Genau, geflogen. Sich so gewundert, so, scheiße, was machen diese Insekten, Maden, Mistviecher hier, diese verfluchten Menschen auf unserem heiligen Planeten?
Ja, genau.
Genau, die schicken dieses Schlüsselraumschiff, schicken sie dahin, ne? Das buddelt erstmal eine Weile, das Raumschiff, legt dann halt den Zugang frei. Und das ist so eine Art, keine Ahnung, Wurmloch, was denn da erschaffen wird auf der Erde, was über diesem Prisma-Raumschiff erscheint. Und die Menschen fliegen dann da durch mit den Raumschiffen. Und die Flood kommt ja dann auch kurze Zeit später an, weil sie halt High Charity übernommen hat. Mhm. Und das Pilzraumschiff dann auch Richtung Erde fliegen lässt. Und kracht dann ja runter, na, am Anfang da bei Halo 3. Mhm.
Aber ich komme dann total nicht mehr hinterher, wer mit wem wann wo verbündet ist und wo das dann wieder aufhört und gegen. Also ich weiß, kann mich noch dran erinnern, weil mich dieser Devil so unglaublich immer nervt, wo du Cortana von der Flood befreien musst oder halt wiederholen musst, wo die gecrashed ist.
Ja, das ist auch am Anfang. Ja, da fliegt halt High Charity auf die Erde runter, also kracht auch auf Afrika. Und dann siehst du halt die Eliten, die sagen halt, ey Leute, jetzt mal Butter, schön, dass wir Krieg haben gerade, ne? Aber ohne Scheiß, wir müssen die Scheiße jetzt hier kurz aufhalten, sonst gibt's gar nichts mehr. Mhm. Die haben jetzt unsere Heimatwelt, nicht Heimatwelt, aber unsere, ja, ich weiß gar nicht, wie man High Charity beschreiben soll, aber das ist wie so eine mobile Welt eigentlich, ne? Wo diese ganze Allianz unterwegs ist. Die Sangheili haben auch noch Sanghelios, das ist halt deren Heimatwelt, ist irgendwo anders, aber eigentlich leben die alle auf diesem Pilzraumschiff da. Und das kracht halt runter auf die Erde. Und die sagen jetzt, ey, wir müssen das Zeug jetzt aufhalten, so hier, kurz mal Handshake, wir müssen zusammenarbeiten, ne? Und dann läufst du halt mit den Eliten halt durch die Gegend, auch am Anfang schon, ne? Als du bist halt runtergefallen als Master Chief und wirst halt von den Marines da aufgehoben und vom Arbiter. als John da aufwacht, schnappt er sich ja sofort so ein, weiß nicht was, eine Pistole von einem der Marines und hält den Arbiter an den Kopf und will halt abdrücken. Sie so, nein, der gehört jetzt zu uns. What the fuck? Fällt man einmal aus dem Himmel. Alles ist anders auf einmal. genau, da musst du halt Cortana befreien, weil sie ja am Anfang da in noch auf High Charity da eingestöpselt war. Du hast sie ja zurückgelassen, nachdem du dich da an das Prisma-Raumschiff im zweiten Teil daran gehangen hast. Ja, und das ist nervig, weil du die ganze Zeit halt so Flashbacks von ihr kriegst und irgendwelches Quatsche und dann kannst du dich nicht schnell bewegen.
Genau, also, ja, das ist der erste Teil, wo ich mich dran erinnern kann, dass du Forced Walking hast und Forced Walking ist einfach immer schlecht.
Was wissen wir, was haben wir gelernt? Nimm dem Spieler nicht die Kontrolle weg. Ja, es ist eine Scheiße. Und vor allen Dingen, lass ihn weiter rennen.
Ja.
Wenn wir rennen wollen,
du kannst ja einfach diese Sequenz an sich länger machen oder sowas, ne? Statt dich halt langsamer zu machen. Also dann machst du halt den Tunnel ein bisschen länger.
Schlecht.
Design Sins.
Schlecht. Ja, genau. So, und die Flood schafft es halt auch, irgendwelche anderen Raumschiffe da zu übernehmen und fliegt dann halt auch durch dieses Wurmloch durch, um da zur Arche zu kommen. Weil die wollen das natürlich verhindern, ne? Dass da irgendwer die Kontrolle drüber hat, alle Halos zu zünden. Weil auf jedem einzelnen Halo ist ja wahrscheinlich auch die Flood irgendwo drauf, die da irgendwo in irgendeiner Kammer da gefangen gehalten wird, wie auch bei dem ersten Halo. Bla 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 bla. Ne? Am Ende geht der Kampf dann halt weiter auf dieser Arche.
Und ich habe mir gerade noch vorgestellt, wie während dieser Forced Walking Sachen Cortana redet und dann die Untertitel in Comic Sans siehst.
Nein! Alle Sachen, die scheiße sind, auf einem Haufen. Ja, und ich meine, wir haben vorher schon drüber geredet. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass du wieder ein Level hast, das letzte Level, wo du mit dem Warthog fahren musst. Die Welt.
Was ich noch signifikant fand, ist halt, dass du wieder so einen fliegenden Bot da hast, ne? Wie heißen die nochmal? Guilty Spark oder sowas?
Guilty Spark, ja.
Der dich halt wieder eigentlich, sie wollen zur Arche und wollen das Ganze auslösen, ne? Richtig. Reclaimer oder wie auch immer. Ja. Und ganz zum Schluss wendet der sich ja gegen euch, weil wir eigentlich die Arche vernichten wollt oder sowas, ne? War das nicht der Punkt? Da bist du mit dem Avery Johnson?
Das ist der gleiche Gildy Spark wie vom ersten Teil. Das ist das gleiche Vieh. Okay. Also es ist 343, deswegen heißt es 343 Industries oder 343, weiß ich nicht was, wie die Bude da heißt. Genau, und der wird dann evil, ne? Und
weiß ich nicht, richtig schön evil.
Man kann jetzt spoilern, oder? Ich wollte jetzt schon das letzte Level erzählen, also dass es wieder so eine dass es wieder so eine Warthog-Vater ist und alles hinter dir explodiert und sowas. Ja. Aber ja, genau, es ist wieder kurz vor knapp, mehr oder weniger. Es gibt diese Schaltzentrale auf dieser Arche. Und du fliegst da als Master Chief hin mit, oder läufst da hin, je nachdem, wie du es im vorigen Level geschafft hast. Und um dich aufzuhalten, kennst du schon aus dem zweiten Teil eigentlich, ist bloß eine andere Version, kommt dann halt so ein Walker, der wird dann da halt runtergedroppt. So ein AT-AT mehr oder weniger, ne? Bloß von der Allianz. Boom. Und dann noch ein zweiter. Boom. What the fuck?
Also Scarabs meinst du?
Genau, Scarabs. Und dann die so, zwei? Seid ihr bescheuert oder was? Und die kannst du auch nicht einfach so kaputt machen. Ja, die kannst du halt behaken, wenn du da das Fliegevieh hast, ne, mit dem du da rumfliegen kannst. Oder wenn du abgeschossen wirst, halt zu Fuß kannst du die behaken. Aber die kriegst du nicht kaputt. Da kannst du machen, was du willst. Du musst sie halt taktisch zerstören. Musst halt in die Dinger halt reingehen. Ne, musst den Energiekern von den Teilen kaputt machen. Und so weiter und so fort. Also musst da schon eine ganze Menge Handarbeit walten lassen, damit die Scheißdinger kaputt gehen. Und das auf der höchsten Schwierigkeitsstufe alleine ist schon ein bisschen knibbelig, ne? Weil du kriegst halt von allen Seiten zu nah. Ja. Das sind ja nicht nur die beiden Scarabs, die dich da behaken, sondern jede Menge Bodentruppen. Die Scarabs sind ja selber auch Truppentransporter. Na, das ist schon ziemlich geil gewesen. Kommst dann in diese Schaltzentrale rein und dann hast du da so ein Fliegevieh. Also einer von den Anführern da von der Allianz. Ne? Und der hat die, hat er da den Avery Johnson gefangen gehalten? Boah, ich weiß das gar nicht mehr, wie das genau am Ende war. Ist auch wurscht. Am Ende kracht da deine Kumpanin durch, die Tochter von dem Captain aus dem ersten Teil, von dem Captain Keyes, die Miranda Keyes, ne? Die hast du im dritten Teil ein bisschen näher kennengelernt. Die ist da Widerstandskämpferin da auf der Erde und stellt sich halt der Invasion der Allianz. Und ja, leider ist es so, dass die halt umgebracht wird, da im dritten Teil. War eigentlich ein ziemlich cooler Charakter, muss man sagen. Die haben die gut aufgebaut und haben die eigentlich als relativ guten Charakter eingeführt, ne, die auch ein bisschen Tiefe hatte. Der Avery Johnson, der geht leider auch drauf, am Ende auf der Arche, ne, wo es darum geht, irgendwie diesen Guilty Spark auszuschalten. Der Fliegeklotz, der schießt ihn da im Rücken. Ja. Und du musst diesen Guilty Spark am Ende dann mit so einer neuen Waffe ausschalten, diesen Spartan Laser, damit du da überhaupt irgendwie eine Chance hast. Es ist auch da wieder so ein bisschen komplizierter, ne? Diese Arche, die kann nicht nur alle Halos gleichzeitig fernsteuern, die kann auch neue Halos bauen. Und das wird da auch gerade in dem Moment gemacht. Da wird halt so ein neuer Halo halt aus Luft und Liebe erschaffen. Und wenn ich mich richtig erinnere, zündest du auch diesen Halo am Ende. Ich weiß es nicht mehr so ganz, ne? Aber wie auch immer.
Ja, weil zum Schluss wird dein Raumschiff irgendwie abgeschnitten und du schwebst, oder wie war das nochmal, schwebst dann durch die Gegend. Und
ja, also wie gesagt, die Flat ist ja auf der Arche, und du musst das halt aufhalten, das Scheißzeug, damit es sich nicht weiter ausbreitet, weil von der Arche kommst du halt auch überall hin und du zündest dann diesen neu erschaffenen Halo und du bist im Grunde als Master Chief zusammen mit dem Arbiter auf so einem Raumschiff von den Menschen und versuchst halt gerade wegzufliegen, die Zündung, also dieses Ding geht halt hoch. Und je nachdem, welche Schwierigkeitsstufe du gewählt hast bei Halo, siehst du halt dann eines der Enden. Und das normale Ende ist halt, dass der Arbiter überlebt und die Hälfte des Raumschiffs kommt halt aus dem Hyperraum, ne, weil die andere Hälfte ist halt nicht mehr da. Und auf der anderen Hälfte war halt der Master Chief mit Cortana. Und du kriegst halt ein Begräbnis als John 117 auf der Erde. Ne? Du siehst halt den Admiral Hood wieder aus dem zweiten Teil, den du da kennengelernt hast. Und du wirst halt, kriegst halt die Nummer so an so einen Stein dran geklebt, mehr oder weniger. Und dann hier von wegen, machen wir eine neue Allianz, jetzt die Eliten mit den Menschen zusammen, labarababa. Und das ist es eigentlich. Bloß wenn du die höchste Schwierigkeitsstufe gemeistert hast bei Halo 3, dann siehst du, dass die andere Hälfte von dem Raumschiff halt durchs Weltall trudelt. Und dass Cortana den Master Chief in so eine Art Kryo-Schlaf versetzt.
Ja.
Wake me when you need me, mehr oder weniger. So ist der Spruch, glaube ich. Und sie sagt so, alles klar, gute Nacht.
Ja.
Das ist es, ne? Das ist der dritte Teil und da sitzt du schon davor und denkst so, ja, die haben es eigentlich ganz gut hingekriegt, den Abschluss dieser Serie. Wenn man sich das so überlegt, ne? Wenn das der letzte Teil hätte wirklich sein sollen, haben sie sich alles offen gehalten. Na, es ist wahrscheinlich so ein bisschen die Regel wie bei Michael Myers, der darf halt nicht sterben, der Master Chief. So, alles offen halten. Wobei, zum jetzigen Zeitpunkt ist ja schon Halloween Ends draußen. Vielleicht müsst ihr euch den mal angucken, um den Witz zu verstehen, den ich gerade gemacht habe. Aber gleichzeitig hat halt Bungie, weil zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, schon so, dass die gesagt haben, dass sie aufhören mit dem ganzen Bums, dass sie sich von Microsoft lossagen, dass die halt ihren Abschluss in der Trilogie halt gefunden haben, na, rund um den Master Chief. Fand ich schon nicht schlecht.
Bis auf, du wolltest es ja vorhin ansprechen, den Endlevel, den fand ich ganz grauenhaft, ja, damals auf der 360.
Das ist ja so, da haben wir schon im ersten Teil drüber geredet. Das ist halt immer so zum Ende.
Das ist halt der Warthog-Level aus Teil 1 mal 3. Ja. Oder? Ja. Also,
und noch beschissener.
Ja, ja, weil genau.
Du
halt, also, ich meine,
wenn du fährst, auch sterben kannst. Also ganz normal fährst, weil der Boden unter dir wegbricht.
Ja. Ah, nee, ich hab das gehasst. Also, ich meine, für bestimmte Sachen ist dieses Fahrverhalten auch von dem Ding echt gut, aber nicht für Präzision.
Ja.
In keinster Weise. Es ist halt grauenhaft, das zu steuern. Und da musst du wirklich. Ich hatte das ganz oft. Weiß ich, das ist so ein Merkmal auch von, wirklich muss ich sagen, schlechten Spielen. Du hast es bei Alone in the Dark 5 auch, oder? Weißt du noch, wenn du wegfahren musst vor diesen Rissen? Also, ich finde, das fühlt sich sehr ähnlich an, obwohl natürlich das Fahrverhalten besser ist. Aber du weißt, was ich meine, ne? Das
Fahrverhalten des Warthogs von, ja, die Autos in Alone in the Dark 5, das ist Krebs.
Wirklich. Ich meine nur, du hängst halt an den kleinsten Sachen irgendwo, ja, fest. Furchtbar. Oder du fährst geradeaus, plötzlich bricht vor dir der Boden weg, du kannst vielleicht noch so, aber dann kippst du so langsam über den Abgrund.
Das muss ja nicht mal so sein, es reicht ja schon dieses eine Level, wo du noch durch Manhattan durchfährst, also du bist noch nicht mal im Central Park, ne, und hinter dir bricht halt die Welt, das ist sehr, sehr gut vergleichbar, finde ich, diese beiden Szenen, Halo 3 und Alone in the Dark 5, dieses Level, wo du auf den Straßen, hinter dir bricht die Welt zusammen und du bleibst an einer Ecke hängen und du stirbst.
Ja. Ja,
und du lebst neu und du stirbst.
Bei Halo war es halt der Punkt, dass du immer wieder so Schanzen hattest. Und wenn du halt einfach Pech gehabt hast und nicht genau den richtigen Winkel hattest, hast du dich ständig überschlagen. Dann musstest oder du wieder hast das ganze
Beschleunigung Ding gehabt.
Ja, oder so. Und, es ist die einfach so
nervig. Dark 5. Guter Vergleich, Tobi. Ja,
ich sag's dir.
Das ist ein Krampf. So, also ganz schlimm. Das ist keine gute Variante gewesen, um das Spiel. Aber andererseits, es hätte ja auch genug Möglichkeiten gegeben. Also ich meine, allein dieses Scarab-Ding, ne, das fühlt sich eigentlich an wie das Ende. Du weißt ja nicht, wenn du es das erste Mal spielst, wann ist das letzte Level. Du spielst schon sehr lange zu dem Zeitpunkt und denkst dir so, jo, das ist es. Der scheiß Endboss sind halt zwei riesige Kampfroboter, die mich halt zerpflücken in der Luft.
Ja.
Und danach geht das Spiel ja noch weiter. Ne? Und das ist halt so ein bisschen verschenkt, finde ich. Weil dieser Punkt, der hätte es gut sein können. Also zwei Riesenroboter gegen dich kämpfen zu lassen, wäre schon okay gewesen. Also hätte ich mitleben können. Danach halt Endsequenz und so, alles okay. Wäre gut gewesen. Aber nee, es muss das Autofahren sein.
Ja. Wollten halt einen Bogen machen, ne? Ja. So eine Schleife drum machen. Always comes back to the beginning.
Wo wir wieder bei Halloween sind. Also ich meine, wenn du jetzt so über Halo 3 nachdenkst, das ist eine Schmälerung des Spielgefühls, aber jetzt hat es nicht unbedingt so die Gesamtwertung nach unten gezogen, würde ich sagen. Der ist halt nervig, der letzte Level. Der ist auch nicht lang, das ist vielleicht ganz gut. Geht nur ein paar Minuten. Aber an sich, das Spiel im Großen und Ganzen war schon ziemlich gut gemacht. Du hast viele verschiedene Setpieces gehabt. Du hast neue Charaktere kennengelernt. Die Brutes sind wesentlich besser gewesen als im zweiten Teil. Na, weil sie auf einmal auch verschiedene Rüstungen hatten, verschiedene Klassen und so. Trotzdem schade, dass du halt dann nicht mehr gegen Eliten kämpfen konntest, sondern nur noch mit den Eliten gekämpft hast. Es ist so ein bisschen gewesen. Na? So ein bisschen mittelgeil. Ich fand's schade, dass diese Propheten, also die Anführer von der Allianz, dass die halt so gar nichts konnten. Also nichts, überhaupt nichts. Du hast ja nicht einmal interagieren können mit den Viechern. Das war halt auch so ein bisschen blöd, also außer in Zwischensequenzen, dass du sie einfach zerpflückt hast.
Ja.
Ja, gut, dass du nicht mehr mit dem Arbiter spielen musstest, außer im Koop. Wie war das nochmal im Vierer-Koop? Ich habe ja immer gedacht, du spielst mehrere Master Chiefs, also zwei Master Chiefs und zwei Eliten, aber es sind drei Eliten und ein Master Chief, glaube ich, mit denen du im Koop spielst.
Das weiß ich nicht.
Naja, also das haben sie dann auch so ein bisschen geändert als im Koop vom ersten und zweiten Teil. Da sind es einfach zwei Master Chiefs gewesen, die rumgelaufen sind. Im dritten haben sie es dann auch Kanon gelassen, wenn du es im Koop zu viert spielst. Dann gibt's nicht mehrere Master Chiefs. ja, Multiplayer ist grandios gewesen bei dem Spiel. Das war halt alles ziemlich rund. Und was dann passiert ist nach dem dritten Teil, war ja, dass rausgekommen ist, dass sie das Spiel eigentlich noch ein bisschen länger gemacht haben, aber was cutten mussten. Mhm. Oder sollten. Oder durften. Ich weiß nicht. Oder die Cashcow mussten noch weiter gemolken werden. Ich weiß nicht, wie man es am besten beschreiben soll. Es ist rausgekommen, es gibt eigentlich noch viel mehr Levels, die auf der Erde stattfinden und die du nicht unbedingt mit dem Master Chief spielen kannst, sondern die du mit dieser Sonderkampftruppe, den auf Englisch heißen die, glaube ich, OAST, und, oder nee, auf Deutsch heißen die OAST und auf Englisch heißen die ODST, ne? Mhm.
Den Orbital Defense Shock Trooper, keine Ahnung, ja. Whatever.
Irgendwie sowas. Und ja, das ist dann nochmal rausgekommen. Mal nach. Halo ODST ist dann später rausgekommen, ich glaube ein Jahr später.
Orbital Drop Shock Troopers.
Ein Jahr später ist Halo 3 ODST rausgekommen. Und das war ziemlich cool, ne? Als das rausgekommen ist. Es hat ein ganz anderes, einen ganz anderen Stil gehabt, dieses Spiel. Klar, es ist immer noch ein Ego-Shooter und das ist immer noch im Halo-Universum. Du spielst immer noch gegen die gleichen Viecher. Jo, okay. Aber du bist halt nicht mehr der Master Chief. Und die Erzählweise von diesem Spiel ist komplett anders. Das wird in so Flashbacks erzählt. Mhm. Na, dass du bist eigentlich so ein Team, Eingreiftruppe. Und ist halt zur Zeit, wenn da die Allianz da auf die Erde halt, die Erde attackiert da zu Halo 3. Und du musst halt in Neu-Mombasa musst du halt rumrennen und musst dir halt irgendwie versuchen aufzuhalten. Du bist kein normaler Marine, sondern du bist halt, wie gesagt, diese Dropship-Trooper-Krams. Bist halt ein bisschen krasser. Und der Kniff an der ganzen Sache war, dass sie es dort geschafft haben, im englischen Original, ich weiß gar nicht, wie das in der deutschen Synchro dann war, dass sie Nathan Fillion dafür begeistern konnten, sich digital als auch synchrontechnisch in das Spiel mit aufnehmen zu lassen. Also einer der Charaktere, der Main-Character, den du da spielst, ist halt Nathan Fillion. Na, das ist halt so ein, ich weiß nicht, ob das im Deutschen auch so ist, dass die Leute so heiß auf den sind, aber was den Nerd-Level angeht im Internet, ist Nathan Fillion schon ziemlich weit oben, weil der halt hier bei Firefly mitspielen
konnte. Sein Nerd-Cred, sein E-Penis ist ja so. Sehr groß.
Er ist doch so. Also immer wenn du Nathan Fillion irgendwo so hast, dann schreit ein Internet, yo, geil. So ein bisschen wie jetzt mit Brendan Fraser, ne? Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. So 20 Jahre lang hast du nichts von Brendan Fraser gehört. Und dann haben sich alle gewundert, warum ist der aufgegangen wie so ein Schwamm? Und dann hat er erzählt so, ja Leute, ey, die haben mich kaputt gemacht bei den Mumie-Filmen und hab ja irgendwie zig Krankheiten, wurde geschieden, alles scheiße, ne? Alkoholkrank und weiß ich nicht was. Und haben sie einfach keine Rollen mehr gegeben. Und dann durfte er jetzt hier irgendwie auf so eine Amazon Prime-Serie, durfte er Synchro spielen. Und jetzt hat er irgendwie so einen Film wieder gemacht und die ganze Welt feiert den auf einmal. So, yo, okay. Daumen nach oben. Welcome back in Hollywood. Und bei Nathan Fillion, ne, eine Staffel Firefly gedreht, abgesetzt worden und auch noch in verkehrter Reihenfolge bei der Erstausstrahlung gezeigt worden, alles. Dann nochmal einen Film nachgeschoben und alle wollten so, mach Firefly weiter. Ja, war halt nicht. Ja. Und dann durfte halt jetzt hier einmal den Uncharted Shortfilm drehen und vorher noch vor langen, langen Jahren Halo 3 ODST mitmachen. Mhm. War ganz nett. Das Spiel.
Das große Novum war ja, dass du da eine semi-open World hattest, in der du rumgelaufen bist und dann nonlinear halt diese Segmente spielen konntest, ne?
Genau,
das,
in diesen Flashbacks dann, ja.
Ja, du hast immer irgendwas, also das im Grunde wurde die abgesetzt und dann wurde die alle getrennt bei einer Schlacht oder so, oder bei Einschlag oder so, ich weiß es nicht mehr, und dann suchst du deine Company Members da und findest dann immer irgendwas, was denen gehört hat und erinnerst dich dann an Missionen, die ihr zusammen gemacht habt oder sowas, ne? Und entweder kommen die dann auch tatsächlich wieder zurück oder du findest die oder teilweise sind die dann halt wirklich tot. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, was das Ende war von ODST.
Ich muss gestehen, ich habe das Spiel nur einmal durchgespielt. Ich habe das durchgespielt.
Oh mein Gott, Gordon, was?
Ja, ich weiß. Aber also auch wenn es so stilistisch anders war, irgendwie scheint es mich doch zu stören, nicht den Master Chief spielen zu können.
Also ich habe das damals, glaube ich, als DLC tatsächlich gespielt und ich habe es dann einmal halt als es in die Collection wieder kam, ne, in die Master Chief Collection.
Also du konntest es damals nur spielen, wenn du es dir gekauft hast. Es war kein DLC. Heutzutage ist es DLC. Ja, das war damals ein Full Release.
Also ich habe es auf jeden Fall damals gekauft.
Genau, und dann musst du es auch auf CD, DVD, wie auch immer, gekauft haben. Es gab es nicht als nur zum Runterladen. Mhm. Ja, die Optik war halt anders. Es hat geregnet, das war halt neu, der visuelle Stil war halt anders, weil es alles sehr dunkel war und relativ orange, kann ich mich erinnern. Ne? Alles in so einem Ton halt getaucht, so Sepia-mäßig. Es war halt sehr melancholisch alles, weil das Setting halt auch sehr melancholisch ist. Ne? Die wussten das ja nicht. Also so war das Setting. Als Menschling wusstest du ja nicht, dass jetzt nicht die Welt vorbei ist, wenn da die Aliens landen und alle abschlachten. Aber wenn der Master Chief kommt, dann ist schon alles wieder gut. Die dachten ja alle, der wäre gestorben. Insofern haben die halt auf verlorenen Posten da gekämpft. Und das Setting und halt dieses mit dem Regen und so, das hat alles schon dazu ganz gut gepasst. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel einen Multiplayer-Modus hatte oder ob das einfach in Halo 3 dann übergegangen ist. Also ich habe das nur Singleplayer gespielt und dann war wieder gut. Ich kann mich da nicht dran erinnern.
Okay, am Ende wird tatsächlich einfach nur Mombasa halt zerstört und es ging ja mehr darum, halt mit den Leuten da zu entkommen oder wieder zurückzukommen. Ja.
Das haben wir gar nicht gesagt bei Teil 3, was dann eigentlich passiert, nachdem die Flatter landet und die Eliten halt sagen so, ey komm, lass mal kurz aufräumen. Die verglasen. Also normalerweise läuft das ja so, wenn die Allianz irgendwo hinfliegt, haben wir ja gelernt bei Halo 1, ne? Die kommen ja gerade von Reach, so dem Ausbildungsplaneten der Menschheit und nachdem die Eliten, die Allianz dahin geflogen ist, wenn die da Menschen irgendwo finden, schießen da dann Plasmawaffen drauf und der ganze Planet wird halt verglast, so sagen die das immer, ne? Und da haben sie jetzt nicht die Erde verglast, sondern sie haben nur ganz Afrika verglast.
Eben mal so.
Damit die Flood halt ausgelöscht wird. Okay.
Uncool.
Uncool.
Ja, ja, das hat zusammen mit dem, was wir dann als nächstes wahrscheinlich besprechen werden, mit dem Spiel, hat das halt so eine sehr melancholische Note. Und das ist fast wie so ein großer Epilog auf Halo 3 irgendwie, ne? Diese zwei Teile so.
Ja, stimmt schon. Also es ist abgefahren. Ne? Ich kann mir aber nur erklären, dass, also warum das so released wurde, so, die haben halt geguckt.
Die hatten diese ganzen einzelnen Levels, ne? Ja. Diese Flashback-Levels und dachte, wie können wir die jetzt irgendwie logisch zusammenfassen im Grunde? Okay, super dummer Vergleich, aber diese Saturn-Compilation von Sonic, als sie rauskam, wo du die drei ersten Spiele spielen konntest, ne, emuliert auf dem Saturn und du hattest so eine Hub-Welt in 3D, wo du mit Sonic rumspringen konntest und mehr oder weniger ist es das. Also du hast diese Levels, die irgendwo verteilt sind und damit es halt irgendwie spaßig ist, haben sie halt eine Oberwelt reingebastelt, die du ablaufen kannst. Aber im Grunde könnte es auch ein Menü sein, wo du diese Levels auswählst und dann hinterher hintereinander wegspielst.
Ja, ich bin ja auch kein Freund von diesen Hub-Welten. Ich habe das jetzt wieder gemerkt. Wir haben gerade die Warhammer 40k Darktide Closed Beta gespielt. Mhm. Läuft ja jetzt hier am Wochenende, wenn wir das jetzt hier gerade aufnehmen. Und da ist das halt auch so. Im Grunde sind das, wie bei Vermintide auch und Vermintide 2, das sind eigentlich nur einzelne Levels, die du spielen kannst. Und dann wählst du halt den Threat-Level aus, also wie viele Gegner da drin sind. Ja. Und das hätte man in dem Menü machen können. Nein, wie bei allen Spielen, die aktuell irgendwie so draußen sind, muss es noch eine Hub-Welt geben, wo du vollkommen überflüssigerweise überall hinlaufen musst, an irgendwelche Menüpunkte, mehr ist es nicht, hinlaufen musst, Zeit verschenken musst. Es muss erst geladen werden, diese Scheiße, um dann einfach noch mehr Content da drin zu haben. Nein, das interessiert mich nicht. Ich brauche ein Menü, Leute. Ich habe keine Lust, 2 Minuten danach gerade auszulaufen, um die Welt auszuwählen, in der ich jetzt hier spielen will. Fuck, was soll das? Überflüssig.
Ja.
Aber gut. Ja.
Ich muss auch sagen, tatsächlich sowas wie Diablo, ne, weil wir das gerade im Stream spielen.
Ja.
Es ist nervig. Es ist irgendwie cool, dass du diese Hub-Welt hast, aber das ist halt ein Spiel, das ist so unglaublich reduziert auf diese Dungeon-Diving-Sachen und diese Hub-Welt nervt. Also
wirklich? Dass du mehrere Charaktere brauchst, um deine Downtime halt zu überbrücken, ne? Mit Waffen reparieren, Sachen identifizieren, Quest abzugeben.
Ja. Da hätte ich auch gesagt, es könnte echt ein Menü sein.
Ja.
Es wäre letztendlich cooler. Ja, es wäre nicht cooler, aber es wäre effizienter.
Es wäre super, wenn das einer wäre in der Stadt, mit dem du alles machen könntest, aber nicht in der ganzen Stadt überall verteilt, diese ganze Scheiße immer machen musst. Gut, wir regen uns jetzt über ein Spiel von 1999 beziehungsweise 2001 auf.
Ja, das machen sie aber immer noch, ne? Auch in Diablo 3 und allem, das ist immer dasselbe. Aber, naja.
Ja, jetzt auch Diablo Immortal ist es genauso. Du musst halt durch die ganze Scheiße da durchlaufen. super nervig. Ja gut, bei Halo ODST hast du ja wenigstens noch Story, die passiert, während du von Level zu Level durchläufst halt, ne? Die Semi-Open-World, die du angesprochen
also, hast. Das sollte jetzt eigentlich auch gar keine Kritik sein. Ich meinte nur, dass das ein lustiger Vergleich wäre. Also theoretisch hätten sie es auch machen können. In dem Fall finde ich es aber cool. Also das in dem Fall ist es eigentlich, das ist eigentlich ein positives Beispiel dafür, wie man das machen kann, ne? Weil du immer eine Challenge hast noch dazwischen und du schaffst auch Raum, um noch mal so ein bisschen zu reflektieren und also du das ist die positive Variante von dem, was du bei Halo 3 hattest, mit diesem Forced Walking. Hast du halt hiermit, du machst tatsächlich aktiv was und trotzdem kann halt die Geschichte so ein bisschen transportiert werden. Ne? Und ja, du hast diese introspektiven Momente und sowas.
Superfox hat gerade noch geschrieben hier, der Soundtrack war mega gut, stimmt. Mhm. Der war aber immer schon gut bei Halo. Also die ersten drei Spiele, Soundtracks und als ODST, durchweg positiv. Es ist ja meistens von den zwei Komponisten da gemacht worden, die ganze Musik. Von dem Salvatore und dem Martin O'Donnell. Hier haben sie nochmal eine Schippe oben drauf gesetzt. Und er schreibt, es gab einen Multiplayer-Modus. Feuergefecht. Stimmt. Jetzt, wo du es erwähnst, da gab es einen Feuergefechtsmodus. Der war nett. Gab es später auch nochmal in den anderen Halo-Spielen auch nochmal sowas ähnliches. Aber war nett. Haben wir auch gespielt, erinnere ich mich gerade wieder. auch mit der gleichen Gruppe übrigens, womit wir den Rest auch gespielt haben. Und auch mit denen haben wir das Spiel natürlich auch, als es rausgekommen ist, dann durchgespielt, direkt am Tag. Ja, war nett oben drauf gesetzt. Ich habe auch nebenbei nochmal gelesen, so das ist das erste Halo-Spiel, wo sie die Gesamtproduktionszeit in weniger als 3 Jahren durchgeprügelt haben, irgendwie 14 Monate. Haben sie Zeit gehabt, um das von Idee bis zur Umsetzung rauszubringen. Und was nebenbei immer noch so läuft, steht hier zumindest auch, dass es währenddessen auch die Idee gab oder die Produktion sogar schon begonnen hat von Peter Jacksons Halo Chronicles.
Ja.
Das gab's ja auch noch. Ja, also da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Es gab unglaublich viele Versuche, Halo abseits dieser Spiele zu transportieren. Die Bücher, so, yo, wir haben ja auch schon in dem einen Podcast hier über die aktuellste Fernsehserie gesprochen. Die ist ja tatsächlich auch mal was geworden. Aber es gab vorher unglaublich viele Versuche, Halo in Mainstream-Media zu überführen und auch viele verschiedene kleine Serien- und Filmprojekte, die irgendwie rausgekommen sind. Also gab es so Online-Filmserien, die wirklich nur bei, weiß ich nicht wo, YouTube oder auf irgendeiner Webseite gelaufen sind. Dann gab es eine Anime-Compilation auf einer Blu-ray. Halo Legends müsste das gewesen sein, was rausgekommen ist. Da sage ich mal so, ist 50% guckbar, 50% scheiße von dem, was da drauf ist.
Ganz das war ja diese gewesen. Zeit Animatrix. Es gab hier Batman.
Aber die Batman-Sachen, die waren, ich glaube, bis auf eins waren die alle ziemlich geil.
Ja.
Diese Batman-Compilation. Da ist mir zum Beispiel dieses eine Shortfilm ist mir sehr in Erinnerung gewesen, wo sich drei Kinder erzählen, dass sie Batman gesehen hätten. Und bei jeder Erzählung ist der halt komplett anders.
Ja.
Das fand ich sehr geil gemacht. Ne? Also, dass der eine, der hat so Angst, ne? Und bei dem ist Batman halt auch sehr gruselig. Wie so ein Monster mehr oder weniger, was rumstreift und so. Oder wie so ein Vampir oder so. Also wirklich cool gemacht. Muss man sich echt mal angucken. Ja, und bei dieser Halo Legends Serie, ich glaube, da haben mich am meisten, die unterschiedlichen Zeichenstile halt irgendwie so rausgerissen. Da gab es welche, die fand ich ziemlich gut und dann wiederum welche, die waren so, oh, mir gar nicht gefallen, aber ja.
Ich meine, das ist aber echt so die Essenz von, also oder das passiert bei allen diesen Compilations, weil das halt so radikal unterschiedlich ist und da findest du nie, also hätte ich noch nie erlebt, dass ich sage, alle sind dann gut von solchen Dingern. Also.
Die modernste Variante von sowas, wenn du auf diese Zeichentrick-Animationsebene gehen willst, ist halt dieses Love, Death and Robots. Was auf Netflix läuft. Das kann man damit sehr krass vergleichen, finde ich.
Ich möchte auch noch mal, ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass es auch von Tomb Raider so etwas gibt, was man auf YouTube findet.
Was du in den hintersten Ecken des Internets findest.
Das ist gruselig. Also ich meine, das ist auch schon, das hat auch ein paar coole Sachen drin, aber die Qualität ist nicht vergleichbar.
Ja. Gibt's von vielen Sachen. Das Batman-Zeug ist mir auch in Erinnerung sofort gekommen. Stimmt schon. Ich guck noch mal hier so Metacritic Scores an, ne, von ODST. Das kam ja extrem gut. 83 von 100 hat das bekommen, das Spiel. Mhm. Beziehungsweise eine durchschnittliche A-, beziehungsweise 9 von 10. Was hat denn Halo 3 bekommen? Mal kurz im Vergleich dazu sehen hier. Scroll, scroll, scroll. Gucken wir mal hier. Halo 3. Und es hat 94 von 100. Oh, gehört damit tatsächlich zu den allerbesten Spielen überhaupt. Na, 94. So im Vergleich eine 94. Ocarina of Time hat, glaube ich, auch eine 94. Ja. Na, das schwingt also sehr weit oben mit.
Okay. Ich meine, das ist meine persönliche Meinung, aber das kann ich jetzt so nicht teilen. Aber es muss, wird ja, wie gesagt, das Gesamtpaket begutachtet, auch mit dem Multiplayer, und ich gucke mir immer nur so die Singleplayer-Sachen an.
Ob sie da auch den Multiplayer, müssen sie ja wahrscheinlich machen.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Ein bisschen kacke. Ja, okay.
Ja.
So, was währenddessen halt passiert ist, ist, dass das hauseigene Studio Bungie bei Microsoft, die haben sich so ein bisschen überworfen. Ah, da, keine Ahnung, steckt da ja nicht drin, ne? Aber ich stell mir vor, dass das so gelaufen ist, so Annual Meeting im Hause Microsoft in Redmond, ja, dann werden die da einberufen, die Bungie-Leute. Dann gibt's ein bisschen Party, ne? Schnickschnack, die Zahlen werden durchgegangen und dann sitzen die da in dem großen, was ich weiß, Bill Gates oder so wird dann der Meetingraum heißen, der größte, den die da haben, oder Steve Ballmer oder keine Ahnung was, ne? Sitzen dann da drin. Und dann hast du auf der einen Seite, wer war der Chef von Microsoft Xbox Division damals? Keine Ahnung, ist auch egal. Der sitzt auf der einen Seite, die Bungie-Leute auf der anderen Seite und hat so, Leute, was machen wir da als nächstes mit Halo? Und dann sagen die Bungie-Leute, ey, keine Ahnung, aber wir haben keinen Bock mehr auf Halo, lass uns mal bitte was anderes machen. Wie, kein Bock mehr? Was ist denn mit euch los? Dafür seid ihr doch schließlich in die Firma geholt worden, damit ihr bis ans Ende der Tage Halo macht. Mhm. Also nein, wir machen jetzt kein Halo mehr, wir haben jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Wir wollen jetzt endlich mal unseren eigenen Scheiß machen. Wir haben eine Präsentation mitgebracht, guck mal, das wollen wir Destiny nennen. Na, und das ist so ein bisschen mehr so auf reinen Multiplayer gemacht. Ne? Wir nehmen so die coolsten Sachen von Halo, lassen die damit einfließen. So das KI-Zeugs finden wir ganz geil, was wir erfunden haben. Und so dieses das Level-Design, was wir so etabliert haben, finden wir ganz gut. Aber jeder soll sich seinen eigenen Helden machen. Na, haben wir jetzt im Multiplayer gesehen, das funktioniert echt gut. Na, hier haben wir so Statistiken mitgebracht. Auf der anderen Seite sitzt halt der Xbox-Chef und meint so, Leute, habt ihr eigentlich ein Ei am Wandern oder was? Ihr macht ja Halo. Bis ans Ende der Tage macht ihr Halo. Ja, und dann war halt vorbei, ne? Dann wurden halt die Verträge. Ich dachte,
sie bringen irgendwas so komplett anderes wie, was ich, das Halo, wir wollten schon immer ein Hello Kitty MMO-RPG machen.
Ja, irgendwie Verwürfnis, Überwürfnis, Zerwürfnis, wie auch immer. Und dann, ja, mussten halt anscheinend ja die Verträge aufgelöst werden. Das heißt, dieses Inhouse-Studio, ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass sowas passiert ist, doch, vielleicht bei Activision mit den Call of Duty Jungs.
Mhm.
Na, als die rausgegangen sind und Titanfall dann gemacht haben, dann vielleicht ist das so ähnlich gelaufen. Aber da ist das ganze Studio ja gegangen. Also da sind ja nicht nur 2, 3 Executives gegangen, sondern 70% des Studios sind ausgegliedert worden aus Microsoft. Dann stand da im Vertrag drin, eins macht er noch. So, euer Magnum Opus, nicht meins, aber eures, das macht ihr noch. Und dann ist gut, ne? Dann leck Arsch und dann ist gut, dann könnt ihr gehen. Ja, dann haben die gesagt, alles klar, machen wir so, wir machen noch eins. Und das ist nicht Halo 4, was wir machen, denn das trauen wir uns nicht zu. Ich weiß nicht, ne? Das wird es irgendwelche Gründe gegeben haben, warum sie nicht Halo 4 machen wollten. Sie haben dann Halo Reach gemacht. Und Halo Reach, da kennen wir ja nur die Geschichte von, so ein bisschen, ne, weil wir das gehört haben oder die einen haben mal halt Bücher gelesen und so. Da ist halt die ganze Geschichte drin von Halo Reach. und dann haben sie das Spiel rausgebracht und für einige ist das das Beste, was die veröffentlicht haben. Ist jetzt nicht für mich das Beste, weil ich fand, also ich hänge halt sehr anscheinend an dem Master Chief und an der Nicht-Charakterisierung dieses Charakters, ne, der leeren Hülle. Und sie haben halt, keine Ahnung, 5 verschiedene Spartans, glaube ich, erfunden dafür. 4, 5, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Und die haben sie halt auf verlorene Posten kämpfen lassen, in der letzten Stunde der Menschheit auf Reach, mehr oder weniger.
Ja.
Na, also vor Halo 1, die letzten paar Minuten. Das war schon ziemlich beeindruckend. Und Tobi darf jetzt mal erzählen, worum es da geht in dem Spiel.
Das war's ja eigentlich schon, oder? Also das ist im Grunde die ganze Story. Du bist auf Reach, die Allianz entdeckt Reach. Es gibt einen Kampf und es geht im Grunde am Ende nur darum, halt, dass du es schaffst, die Schiffe, die da halt fliehen vom Planeten zu beschützen irgendwie.
Soweit, eins musst du beschützen.
Ja.
Ein einziges. Das ist halt das Schiff vom ersten Teil.
Ja.
Das ist, darum geht's eigentlich, ne? Du musst.
Die sollen ja irgendwie die Menschheit warnen oder sowas, ne?
Ja, du musst halt so. Diese KI musst du da retten. Mhm. Und die, musst du auch der Dr. Halsey retten eigentlich? Ich glaube, die musst du auch retten. Die ist da auch auf Reach. Weil dieser Planet ist was ganz Besonderes, ne? Das ist die, weiß ich was, die Waffenschmiede der Menschheit oder sowas, ne? Da werden halt, die Spartans werden da ausgebildet auf Reach. Das ist das Spezielle und das ist halt die Geheimwaffe der Menschheit. Und, das darf halt auf gar keinen Fall in die Hände des Feindes geraten. Also atombombenmäßig. Und ja, du bist da eines der Spartan-Teams.
Ja, du triffst auch Halsey ganz am Anfang, kann ich mich noch erinnern. Da macht die irgendwie nur so, also es fängt damit an, dass man nur so eine Routine-Kontrolle da macht. Dann wird da auch noch reingemixt, dass die. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Teil kommt das nicht wirklich rüber, aber im Reach wird ja dann das erste Mal thematisiert, dass die Erdenregierung halt sehr diktatorisch ist eigentlich oder sehr unterdrückend und es gibt halt Leute, die so die ganz normalen Leute, die da auch wohnen, die sich dagegen auch, also die mögen die UNSC nicht und sowas und finden die halt faschistisch und was weiß ich. Das kommt ja das erste Mal wirklich rüber.
Ja, du hast halt was du halt lernst, das ist so schwierig, das von Büchern und Spielen zu trennen, aber was du lernst ist, dass die Spartaner, dass die nicht dafür entwickelt wurden, die Covenant zu bekämpfen, also die Allianz zu bekämpfen, sondern die sind eigentlich dafür entwickelt worden, Aufständische zu bekämpfen.
Yeah.
Und Aufständische gibt's anscheinend in der bekannten Galaxis wie Sand am Meer. Überall, also man muss sich das wie so ein Kreis vorstellen. Ne? Wenn du von oben halt drauf, wie so mehrere Ringe, die übereinander gelegt sind, du hast halt in der Mitte die Erde und dann hast du halt immer weiter nach außen die Planeten, die davon weg sind, die halt bewohnt sind und je weiter die außen sich die befinden, desto aufständischer sind die.
Ja.
Weil irgendwie auch nachvollziehbar, ne? Die wurden da irgendwann gegründet, aber ist so ein bisschen wie beim British Empire. Die kriegen halt ihre Befehle und ihre Steuern, die müssen sie halt immer noch an die Erde abführen und denken sich jetzt, warum?
Ja.
So, was haben die denn? Was geben die uns? Was machen die? Scheiß drauf, leck Arsch, wir machen unser eigenes Casino.
Das ist heute dein neuer Lieblingsausdruck, ey.
ist ja auch in jedem Film so und in der Menschheitsgeschichte auf unserer Erde ist es ja auch genauso gewesen. Na, so Boston Tea Party mäßig. Es wiederholt sich ja mehr oder weniger alles.
Ja.
Und weil sie die halt nicht unter Kontrolle bringen konnten, diese Grenzgebiete und so, und weil die andauernd irgendwelche Guerilla-Scheiße da durchgezogen haben, haben sich gedacht, ja, Panzer können wir nicht schicken. Die sind halt zu langsam, also schicken wir halt Panzer mit Füßen. Und das sind halt dann diese Spartaner gewesen.
Ja.
Ja, so ein bisschen. Ja. Ja, das ist halt sehr, im Grunde wie so eine ernsthaftere Version von, wie heißt der Scheiß mit Casper Van Dien, wo sie gegen die Bugs kämpfen?
Starship Troopers.
Starship Troopers, ja. Starship Troopers ist ja sehr over the top, aber du kannst es schon ein bisschen damit vergleichen. Und wir haben es ja auch in dieser Serie gesehen. Das ist jetzt auch noch nicht so ganz so krass gewesen wie in den Büchern, aber die sind schon nazimäßig unterwegs da, UNSC-Leute. Im Spiel kriegst du das so ein bisschen mit. Ne?
Ja. Ja, ich fand, also in der Serie wurde das irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, also auch sehr überspitzt. Wo wirklich jeder sich gegenseitig backstabbt und sowas und es nur noch so kleine Kabeleien stehen, also alles ist, ja, egal. Fand ich sehr unsympathisch halt das Ganze. Also es ist schwierig, sowas zu präsentieren, wenn du aber gleichzeitig mit den Leuten gleichzeitig mit denen identifizieren sollst und
ja, gleichzeitig sind ja eigentlich die Galionsfigur. So.
Ja. Es ist jetzt uncool irgendwie.
Ja, ne? Du bist im Grunde, wie lässt sich das denn am besten vergleichen? Keine Ahnung, bist du wie so ein Propagandasoldat eigentlich, der da rumläuft, ne? Und die ganze Menschheit irgendwie, naja, zusammenhält, aber eigentlich bist du dafür erschaffen worden, die alle klein zu machen, alle Aufständischen.
Ja.
Also einfach kaputt zu kloppen.
Es funktioniert halt schlecht, diese Art von Charakter, weil. Also das kann schon funktionieren, das ist halt diese Anti-Held-Geschichte, ne, wo jemand, der irgendwie immer treu gedient hat und jetzt aber sich verändert und sowas, aber dann muss auch der Charakter sehr sympathisch sein auf irgendeine Art und Weise. Und es ist, du hast diese Filme wie Soldier mit Kurt Russell, wo er kaum was spricht und sowas und du siehst die Idee vor dir, Aber wenn du es guckst, macht es keinen Spaß, weil du halt nicht in ihn reingucken sollst. Du sollst dich aber mit ihm identifizieren irgendwie. Ne? Also es funktioniert nicht so richtig, finde ich. Und auch bei der Serie wird das nicht so umgesetzt, dass du am Ende das Gefühl hast, boah, ja, ich hab irgendwie eine Verbindung zu dem Charakter bekommen oder ich verstehe jetzt, wie er sich fühlt oder so. Nicht wirklich.
Kurt Russell ist halt ein sympathischer Mensch. Das hilft ja noch. Ne? Du siehst ja die Entwicklung bei Soldier mit Kurt Russell in den Handlungen und in der Mimik und Gestik. Also jetzt, der spricht ja nur 17 Sätze in dem ganzen Film.
Ja.
Aber bei Master Chief, also der spricht ja noch weniger und du siehst ihn ja noch nicht mal. Hat ja nicht mal ein Gesicht. Er ist ein Roboter.
Aber ich rede jetzt speziell über die Serie, ne? Den Spielen.
Der Pablo Schreiber, ja, ob du den jetzt siehst oder nicht siehst. So. Ist halt ein schmucker Typ, ne? Aber
bei den Spielen hast du ja einfach gar keine Ahnung, was passiert.
Nee, kriegst du nicht. Ich weiß auch nicht, ob du das so checkst, ne?
Also selbst bei Reach. Im Spiel wird nicht erklärt, was das eigentlich alles soll. Du verstehst am Anfang nicht, wo bin ich? Ich finde auch am schlimmsten in Reach tatsächlich. Und deswegen ist es vielleicht für die Leute, die sich total geil drauf sind auf die ganze Story, das Beste, kann ich mir vorstellen. Aber für jemanden, der wirklich sich nicht da eingelesen hat vorher stundenlang, ist es das Schlimmste, weil du wirst da reingeschmissen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal gespielt habe, gar keine Ahnung mehr, wer Halsey war und warum die jetzt richtig da so relevant ist und alle mit der reden. Und ich so, was ist das jetzt?
Ja, aber selbst Reach an sich, du weißt ja auch eigentlich, du hast das einmal mitbekommen.
Ja.
Vielleicht erwähnen sie es noch ein anderes Mal oder sowas in den anderen Spielen so, scheiße, Reach war unsere größte Niederlage und sowas.
Ja.
Aber das hast du doch bis dahin wieder vergessen. Weil du dich nicht permanent mit dem scheiß Thema auseinandersetzt.
Die hätten am Anfang vom Spiel, hätten die wirklich so einfach nur diese Momente aus den anderen Spielen noch mal kurz zeigen wollen, wo das erwähnt wird. Ne? Ja. Und dann irgendwie so eine Überblende.
Ja. Oder das musst du bisher gemacht haben, um zu verstehen, was hier passiert. Ja?
Ja.
Spiele Halo 1, Halo 2 folgendes Level, Halo 3 das und lies dieses Buch.
Ja, oder einfach halt noch kurz. Es hätte wirklich nur so eine kurze Story-Sequenz. So, am Anfang des Konfliktes, ne, bla bla bla, auf dem Planeten Reach werden die Spartaner von Captain Halsey gebaut, um Aufständische niederzuschlagen. Also einfach nur so ein Intro. Das hätte völlig gereicht.
Captain Halsey, ja. Die ist auch bestimmt Captain. Die ist nicht nur Doktor, die ist auch Captain.
Ja, okay, Dr. Halsey. Aber du weißt, was ich meine. Es ist wirklich nur ein Absatz kurz darüber, wo sind wir eigentlich, was passiert. Aber das machen sie nicht. Nee, du wirst da einfach reingeschmissen. Irgendwelche Leute reden miteinander und du hast keine Ahnung, was abgeht.
Ich finde, gut war dann aber, dass das Gameplay das halt enorm rausgerissen hat.
Ja.
Na, also Story, komm, weg. sind halt schöne Levels. Du hast nette Spartans, mit denen du da rumläufst. Die sind alle auch ein bisschen anders. Das ist auch so, wenn du die Story so ein bisschen kennst, schwierig, das so hinzukriegen. Ne? Weil, ich meine, wir haben das ja schon mal erzählt, das sind halt alles Kindersoldaten, die sind halt ausgesucht worden, nachdem, dass sie möglichst, ja, wenn man es jetzt negativ beschreibt, möglichst arisch sind. Ja? Die müssen halt perfekt sein und wurden halt noch perfekter gemacht. Die haben alle eine bestimmte Körpergröße bekommen, weil ihnen die Knochen zigtausendmal gebrochen wurden, weil ihnen da irgendwelche Sachen gespritzt wurden. Ne? Da haben die enorm an Muskelmasse zugelegt. Von den, weiß ich was, 200 Kindern, die sie da entführt haben, haben 70 Kinder es am Ende überhaupt nur so weit gebracht, dass sie Spartaner werden konnten. Der Rest ist gestorben oder behindert geworden.
Ja.
Und die Behinderten, die haben sie nicht erschossen oder sowas, die haben sie dann in der, wie heißt das hier? Spec Ops, nee, nicht Spec Ops, in der, keine Ahnung was, Informationskriegsführungsabteilung da eingesetzt, ne? Also im Innendienst mehr oder weniger.
Mhm.
Also die sind dann da weiter beschäftigt worden. Aber im Grunde sind die Spartans alle gleich. Die sind alle, weiß nicht, 2,40 Meter groß.
Mhm.
Die haben alle überproportional große Muskelmasse. Die müssen alle in diesen einen Anzug reinpassen, weil diesen Anzug, der ist immer gleich.
Mhm.
Die sehen alle, das ist part of the deal, dass das immer dasselbe ist. Und dann spielst du diese Reach-Spartaner und die sehen alle unterschiedlich aus. Und noch viel schlimmer ist, die eine hat ein Roboterarm?
Mhm.
Nee. Wenn die ihren Arm verloren hätte, dann würde die in den Innendienst versetzt werden. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Spartaner, der hat einen Roboterarm. Das gibt es einfach nicht. Ja, also. Aber das ist jetzt hier der Nerd dann.
Mhm. ist halt komisch eigentlich. Bungie mag ja Lore total gerne, ne?
Ja, aber ich kann das auch verstehen. Das eine ist, du hättest da fünf Leute, die alle gleich aussehen. Das andere ist, du hast fünf Leute, die halt kein Gesicht haben, aber die unterschiedliche Character-Traits haben müssen. Ja, dann lass sie halt unterschiedlich aussehen. Den dicken, den dünnen, einen körperlich eingeschränkten Menschen da rumlaufen. Das ist schon gut, dass sie überhaupt eine Frau drin haben. Ja, die Cat oder wie sie da heißt. Das ist schon wichtig gewesen, dass sie dir jetzt gleichzeitig auch noch, ich glaube, ein Arm oder ein Bein war es oder so, na, dass die auch kybernetisches Körperteil hat. So, okay. Na, aber so siehst du wenigstens, dass es auch Mädels gibt bei der Truppe.
Ja.
Naja.
Gott sei Dank gab es die in der Serie, sonst wäre die noch langweiliger gewesen.
Ja, so, und das ist halt da die Truppe, mit der du da rumlaufen musst, mit der du kämpfen musst. Die haben, wie gesagt, alle unterschiedliche Eigenschaften. Leider gehen die halt von Mission zu Mission alle drauf. Mhm. Das ist halt schade, dass jeder so seine Fähigkeit einmal braucht und dann drauf geht. Also die haben ja alle one purpose, mehr oder weniger.
Ja.
Und das allerbeste an dem Spiel war, ich habe das auch ein paar Mal gespielt, leider schwierig auf der Xbox 360 war, dass die Konsole enorm an die Leistungsgrenze damals gebracht hat. Also performance-technisch schwierig gewesen, aber das allerbeste an dem Spiel war die Flugsequenz, fand ich. Das ist auch der Punkt, den ich immer wieder gerne spiele, wenn ich dieses Spiel reinschmeiße. Ja, stimmt. Wo du in den Orbit geschossen wirst mit so einer Rakete, dann hängen da die Fliegedinger dran und dass du dann in der Atmosphäre oder Stratosphäre, was ich weiß, da über den Planeten mit diesen Raumgleitern da kämpfen musst, das war richtig geil. Das hat so viel Spaß gemacht und das war steuerungstechnisch so super. Ich hätte mir das als eigenes Spiel gewünscht. Das fand ich wirklich richtig gut. Das hat nochmal so eine, keine Ahnung, die Dimension nochmal eröffnet bei dem Spiel. Und das habe ich, diesen Effekt, den hatte ich nur nochmal bei, war das Star Wars Battlefront? Da gab es irgendein Star Wars Spiel, wo das auch so war, wo du dann auch auf einmal Raumkämpfe haben konntest. Und das war ähnlich, diese Erfahrung, die ich damit gemacht habe, zu dem bei Halo Reach. Das ist ehrlich gesagt auch das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist bei dem Spiel. Der Rest war halt Standard-Halo-Kost, ne? Bloß, dass du halt nicht den Master Chief gespielt hast und die wesentlich mehr geredet haben, die Spartans untereinander. Waren halt richtige Buddies.
Das greift vielleicht ein bisschen vor, aber nachdem sie haben ja jetzt Stück für Stück auch die ganzen Halo-Teile überführt, auf den PC sogar, und erstmal in diese Master Chief Collection, und dann gab es die Master Chief Collection für PC, wurde Stück für Stück die Teile da released. Ich weiß gar nicht, sie sind immer noch nicht durch, glaube ich.
Nee.
Halo 4 fehlt noch.
Halo Reach, ist das überhaupt für den PC rausgekommen?
Ja. Deswegen rede ich ja drüber.
Also das ist dann mit der Master Chief Collection für den PC.
Ja. Und ich weiß nicht, ob Halo 4 auch schon raus ist. Ich glaube schon, weil jetzt habe ich schon ganz lange nichts mehr drüber gehört. Also muss ja eigentlich alles umgesetzt sein. Und Teil 5 wird ja nie kommen, meinten sie schon, für den PC.
Warum nicht?
Weil das halt ein komplett eigenes Spiel ist und bla. Also das ist halt wieder... Ja, es ist einfach...
Was wollen die denn erzählen?
Ja, also sie machen anscheinend keinen Port. Auf jeden Fall, was ich nur sagen will, ist, wenn du Halo Reach dann nämlich auf dem PC spielst...
Stimmt, das war die Framerate
so halt auf einmal. Ja, genau, oder halt in dieser zumindest in der Master Chief Collection oder sowas. Ich finde, von allen Halos, zumindest von Bungie auf jeden Fall schon mal, spült sich das halt so am flüssigsten runter. Ne? Also, ich hatte nie das Gefühl, dass da jetzt so eine richtig krasse Downtime drin wäre. Oder, also du hast relativ viel Abwechslung, würde ich behaupten.
Ja, das ist halt sehr viel dynamischer, weil du halt auch mehr machen kannst als Figur an sich. Du hast ja einen weiteren Knopf zur Verfügung gestellt bekommen, wo du eine Fähigkeit auslösen kannst, was du halt vorher nicht hattest. Du kannst so Fähigkeiten aufsammeln, also Perks mehr oder weniger, und die kannst du dann tauschen. Du kannst sprinten kannst du auf einmal mit einem so einen Perk, mit dem anderen kannst du so ein temporäres Schild aufmachen, mit dem nächsten kannst du dich, glaube ich, klonen oder irgendwie sowas, also so ein Hologramm von dir erstellen. Das bringt auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Dynamik mit rein, weil es anders ist dann als Schießen, Entdeckung gehen, Schießen oder Granate schmeißen. Das hat was verändert. Ja, und weil die Charaktere halt auch, also die du spielst, auch reden. Das ist auch noch mal ein krasser Unterschied. Das ist ja immer so meine Frage, ne? Die habe ich dir, glaube ich, beim letzten Mal auch irgendwo gestellt. Was ist für dich besser? Ein Hauptcharakter, der redet oder der nicht redet?
Ja.
Ich habe wenig Charaktere, die ich schlecht finde, wenn sie reden. Bei den meisten kriegen sie es halt ganz gut hin. Ne? Deutsche Version von Halo mal ausgenommen. Irgendwann. Aber der redet ja wenigstens so bis zu Infinite redet er so gut wie gar nicht, wenn du ihn selber spielst.
Mhm.
Das ist vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Hier hat's gepasst. Die haben geredet miteinander. Die haben in den Zwischensequenzen miteinander gequatscht. Ich kann dir zwar nicht mehr sagen, wie irgendeiner von den Charakteren heißt, aber die waren sympathisch auf jeden Fall.
Ja, ich also finde so das Ende war halt krass irgendwie einfach.
Ja, so sympathisch jedenfalls, dass es schade ist, dass die Einzelnen gestorben sind. Und das lässt ja immer drauf Rückschlüsse ziehen, dass sie dir irgendwie ans Herz gewachsen sind, so ein bisschen. Ne? Also, dass du dir sympathisch fandest, wenn du es doof findest, dass da einer stirbt.
Ja.
Gibt ja genug Spiele, wo du denkst, ja, okay, dann ist er jetzt halt nicht mehr mit dabei.
Ja.
So Cap Keys aus dem ersten Teil, würde ich mal sagen. So, ja, ist okay, dann ist er halt davon gefressen worden. Okay.
Ja. Weißt du, ob es bei Reach irgendwelche Waffen neu gab oder sowas in der Richtung?
Oh, neue Waffen. Ach, es gibt ja immer dieses dauerhafte Thema der Faustfeuerwaffe und der Battle Rifle. Also die Magnum aus dem ersten Teil und die Battle Rifle. Ne? Ob sie die jetzt reinmachen oder nicht, ist immer entscheidend dafür, ob die Leute das Spiel gut finden oder nicht gut finden. Es gibt ab und zu, gab es mal bei den bei der Allianz mal neue Waffen, ne, so ein Sniper oder Rifle, Plasma Rifle oder sowas. Aber ich glaube, dass es das nicht gibt bei Halo Reach, weil Halo Reach vor dem ersten Teil spielt und rein storytechnisch würde das keinen Sinn machen, wenn es da andere Waffen gibt als Folgespielen. Maximal so stationäre Waffen oder sowas, die du halt
irgendwie mounten musst. YouTube ist irgendwie Features updated versions of old weapons plus new weapons fulfilling various combat roles. Okay.
Ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche besonderen Waffen? Mir fällt jetzt, wüsste ich jetzt nicht.
Ja.
Was sie nach Halo 2 halt gemacht haben, ist, dass es keine Dual-Wield-Needler gibt. Das war zu krass. Also, dass du zwei Needler halt nehmen kannst. Das gab es nie wieder nach dem zweiten Teil. Hat was mit dem Multiplayer zu tun. Zwei Needler und du bist der Gott gewesen. nee, ich, keine Ahnung, fällt mir nicht ein, ob es da irgendwas anderes gab. Also, sowas wie den Spartan-Laser und so dürfte es halt nicht geben, weil der halt noch nicht erfunden war zu dem Zeitpunkt. Keine Ahnung. Ja, und am Ende von ODST war halt das Besondere, dass du da die Pillar of Autumn losgeschickt hast. Na, das Raumschiff aus dem ersten Teil. Und du halt auch siehst und dafür verantwortlich bist, dass das halt starten kann. Und diese Startsequenz, ich habe ja gerade gesagt, ich habe mir nur noch gemerkt mit dem Raumschiff, das stimmt nicht, also dass du selber fliegst, sondern die Startsequenz war eigentlich ganz cool, weil du diese ganzen Booster-Raketen an der Pillar of Autumn gesehen hast, die dem komischen fliegenden Stein überhaupt erst ermöglichen, in die Atmosphäre halt hochzukommen. Also er ist nicht mit einer Rakete irgendwie gestartet und auch nicht aus dem Orbit irgendwie gestartet, sondern vom Planeten selber. Und dann hast du diese ganzen Booster-Raketen da dran gehabt, die haben das Ding halt nach oben getragen und die sind dann einzeln so abgefallen. Das fand ich ziemlich cool, also wie sie das so gelöst haben. Vollkommen ineffizient, so ein Ziegelstein halt losfliegen zu lassen. Aber hey, es ist halt Fantasy-Science-Fiction-Klimbim, so von mir aus. Können sie machen. Ist okay.
Ich hab mal nebenher nachgeguckt, weil es mich einfach interessiert hat. Es gibt irgendwie Designated Marksman Rifle, Assault Rifle. Ja. Also steht halt neu dran, aber wahrscheinlich haben sie einfach nur ein bisschen umgebaut. Sniper Rifle und ein Grenade Launcher, das ist, glaube ich, neu gewesen.
Okay, ja.
Es gab auch den Spartan Laser tatsächlich.
Multiplayer vielleicht. Ich wüsste jetzt nicht, wie der, also vielleicht wurde der auch schon da erfunden. Ich habe keine Ahnung. Aber warum haben sie denn nicht im ersten und im zweiten Teil den Spartan Laser benutzt, wenn der da schon erfunden worden wäre? Weißt du? Also.
Dann gab es einen Plasma Repeater, quasi so die Assault Rifle Plasma Version. Needle Rifle das erste Mal. Focus Rifle.
Keine Ahnung, die
Plasma Launcher. Ja.
Ja, Plasma Launcher ist ja das Ding, was die Grunts rum, große gelbe, goldene Ding, was die durch die Gegend tragen. Kann ja sein, dass das da zum ersten Mal, es gab es auch Halo 3, dass die Grunts so große Waffen tragen.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, die Waffen bei Halo, also bis auf die Standardsachen, die du hast, also diese Assault Rifle finde ich, die kannst du identifizieren direkt normalerweise, das Energy Sword auf jeden Fall.
Ja.
Diese Pistole vielleicht noch. Also ich finde, also optisch Rifle, nicht. Aber die Rifle, die Battle Rifle später, genau.
Ritt, die halt so schießt, die ist sehr signifikant.
Ja, und Plasmagewehr und Plasmapistole. So, das sind die Sachen, die, und den Needler, genau.
Den Spanker, also den Raketenwerfer, den kriegst du auch.
Ja. Ja, okay, aber also ich finde diesen identifizierbar grundlegend. Aber alles, was danach kam, so.
Ich würde es ja eher anders sagen. Ich würde eher sagen, alle Menschenwaffen sind ziemlich einfach wieder zu erkennen. Also ob es jetzt nun das Scharfschützengewehr ist, Raketenwerfer oder der hat die normalen Pustegewehre von den Menschen, die sind alle sehr einfach zu identifizieren, aber bei den ganzen Allianzwaffen, ey, das geht mir selbst in Halo Infinite so, ach scheiße, ich habe schon wieder so ein Halb-Sniper-Gewehr hier von denen, das wollte ich gar nicht, ich wollte die ganz normale Plasma-Pistole von denen haben oder so. Mhm. Ja, aber, und auch beschissen bei den Allianzwaffen ist immer diese normale von den Grunts, diese Plasma-Pistole, die einzeln schießen kann oder wenn du lange drückst, dann einen so einen Schuss raus. Die schmeißt du immer weg. Die findest du immer scheiße. Die nimmst du nur, wenn nichts anderes mehr da ist.
Obwohl die aufgeladen schon ordentlich reinhaut.
Ja, die macht das Schild weg. Ja, das stimmt schon. Aber sterben tut da, glaube ich, keiner, wenn du aufgeladenen Schuss triffst. Vielleicht zum Run maximal.
Ja.
Und auch da war der Multiplayer nett. Der war jetzt nicht so gut wie bei Halo 3, weil ich weiß, dass wir Halo 3 Multiplayer dann noch weitergespielt haben als Reach. Der Unterschied da war, dass diese Fähigkeiten dann mit in den Multiplayer eingezogen sind. Mhm. Und die haben den Multiplayer ja nicht unbedingt besser gemacht. Na, es gab halt neue Karten. Das war ganz nett. Die haben wir auch rauf und runter gespielt. Die waren okay. Aber wir sind bei Halo 3 Multiplayer hängen geblieben. Wir haben nicht Halo Reach Multiplayer gespielt. Das ist eigentlich dann ein Anzeichen dafür, dass nichts signifikant verbessert wurde. Mhm. Sondern dass du dich einmal auf ein Spiel halt eingespielt hast, ist auch schwer, ne? Wenn du jahrelang so ein Multiplayer-Spiel halt intus hast und dann ändern sie irgendwas. Es reicht ja schon, wenn sie irgendwie das Pacing, Renngeschwindigkeit oder sonst irgendwas ein bisschen verändern. Und das ist halt schon sehr perfekt gewesen, Halo 3. Ne? Deswegen war es halt schwer für Reach. Der Forge-Modus, der war ziemlich cool.
Ah, ja, genau.
Der war zwar noch sehr limitiert zu dem Zeitpunkt, aber du konntest schon eigene Levels basteln. Und natürlich gibt's da immer wieder die Spezialisten, die das dann schaffen, richtig krasse Sachen zu bauen, auch wenn du, also limitationsmäßig, du hast irgendwie eine bestimmte Menge an Objekten, die du halt einfach in so ein Level reinsetzen kannst. Und dann ist Feierabend. Und die haben trotzdem krasse Levels da gebaut, die Leute. Meine Güte, ey. Was die da alles zusammengezimmert haben, unglaublich. Ist zwar nicht so passiert, dass die da irgendwie eigene Spielmodi dann richtig neu gemacht haben, so Warcraft 3 Dota-mäßig, aber leveltechnisch haben die schon ordentlich was hinbekommen. Das war ziemlich krass. Und designtechnisch ist das so, dass die, hab ich auch mal so ein Video drüber gesehen, da hat sich einer damit beschäftigt, wie so die Gegnerdesigns von Spiel zu Spiel halt weiterentwickelt wurden. Und dass sie da, was die Eliten angeht, wenn man sich die aus der Nähe anguckt, dass sie da wohl die besten Eliten gebaut haben bei Bungie. Mhm. Also die am beeindruckendsten halt einfach aussehen. So genau habe ich mir die Scheißviecher jetzt nicht aus der Nähe angeguckt, ne? Aber es war nett, mal wieder überhaupt gegen Eliten kämpfen zu können.
Ja.
Konntest ja in Teil 3 halt. Das war nett. Ne? Und keine Brutes in Hülle und Fülle zu haben.
Ja.
Irgendwo kamen, glaube ich, auch mal welche vor in Reach, aber es war nicht so, dass die permanent gegen dich gekämpft haben. Das war
wahrscheinlich ist es deswegen auch dann das beliebteste, ne? Weil es halt so die. Oder wenn du meinst, ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt, die Aussage, aber ich kann es mir halt vorstellen, weil du hast die am weitesten entwickelte Form des Gameplays gehabt und du hast noch die ganzen klassischen Gegner drin, ne?
Ja.
Deswegen macht das sicherlich Sinn.
Kann sein, ja. Ja, du hast auch die klassischen Raumschiffe da drin gehabt.
Mhm.
Das ist ja immer wieder so ein bisschen, also ich kann das auch verstehen, ne? Wenn du so 3-4 Spiele hintereinander machst und dich im ersten Spiel ja designtechnisch eigentlich schon festgelegt hast, ist es halt unheimlich nervig, wenn du dann Jahre später immer noch das gleiche Design verwenden musst. Deswegen kommen ja so Ausreißer, dass dann so ein Scarab verändert wird und dass sie das dann storytechnisch so umbasteln, dass es verschiedene Versionen davon gibt. So, da gibt es auch immer Fliegeviecher, also fliegende Raumschiffe bei den Menschen, die es vorher nicht gab. Oder dann sieht das eine mal so aus oder das andere sieht mal so aus. Das haben sie ja dann storytechnisch alles erklären können, ne? Von wegen Pillar of Autumn, ja, die hat eine bestimmte Menge an technischen Scheiß halt dabei gehabt und der hat halt einen bestimmten Stand gehabt. Ist ja klar, dass es auf der Erde dann auch andere Sachen gibt. Aber dass die Allianz ihre Sachen weiterentwickelt, ne? Wie denn? Wie wollen die das denn machen? Das sind ja nicht so viele Jahre vergangen. Das ist da unglaublich viel Zeug. Das ist ja alles innerhalb von einem halben Jahr passiert, alle Spiele hintereinander.
Ja.
Also in-game, ne? So, dann hätten sie auch beim ersten Teil halt alles rausrotzen können. Spätestens beim zweiten Teil, was sie haben bei der Allianz. Dass dann immer wieder neue Raumschiffe und neue Sachen kommen, glaube ich halt irgendwie. Und neue Allianzmitglieder, weißt du?
Ja.
Ja. Naja. Ja, Tobias. Haben wir eigentlich den Bungie-Bogen geschafft, oder?
Ja, es gab noch hier die Anniversary Edition, ne, vom ersten Teil. Die kam dann auch irgendwie so in dem Zug raus.
Ach echt? Kam die da schon raus?
Ja. Das war ja aber auch schon nicht mehr von Bungie, glaube ich.
Glaube ich auch nicht, dass die das selber entwickelt haben.
Ja, das war dann schon Free for Free. Saber Interactive war noch dran beteiligt und sowas, ja. Mhm. Es kam 2011 dann raus.
Ah, so früh schon.
Ja.
Okay.
Das war ja irgendwie nicht ganz so optimal, weil da noch viele Sachen gefehlt haben, irgendwie auch so grafisch.
Ja, Shading.
So Effekte und sowas. Shading gefehlt.
Ja. Das war also ganz seltsam, dass das schlechter ausgesehen hat als das Original.
Also, ja, es sah nicht schlechter aus, aber es haben viele Effekte, die damals möglich waren mit der alten Technologie, irgendwie, die haben dann nicht mehr, wurden nicht mehr umgesetzt. Also es war nicht das ultimative grafische Update, so quasi.
Nee, das ist dir damals aufgefallen, du hattest diese stationären Schilde, die halt überall rumgestanden haben. Und wir haben uns Halo 1 nochmal angeguckt auf der klassischen Xbox.
Yeah.
Und das war lighting-technisch nett. Na, da gab es so Glow-Effekte, das war jetzt nicht dynamisch, das Licht, aber das hat schon ganz gut Eindruck gemacht. Und dann hast du die Anniversary Edition gespielt und gehst da lang und denkst, das sieht alles so ein bisschen platt aus. Ne? Also alles so ein bisschen zurückgedreht, dann ist halt Halo 1 ist sehr bunt einfach. Ne? Also die mussten ja irgendwie diese immer gleich aussehenden repetitiven Innenlevels, die mussten sie ja irgendwie abwechslungstechnisch gestalten. Deswegen gibt's da halt diese leuchtenden, bunten Plasmaschilde, die da halt rumstehen. Und in der Anniversary Edition so drück auf die Taste. Hä? Welche Version ist das denn jetzt, die ich jetzt spiele? Okay, die Texturen sehen krasser aus, aber die Lichter sind irgendwie aus. Haben die was vergessen? Irgendwie haben die das nicht fertig gemacht. Hast du so das Gefühl gehabt? Inzwischen ist das ja anders. Die haben das ja 33.000 Mal gepatcht. So, inzwischen sieht das ganz ordentlich aus. Aber als das rausgekommen ist, das war alles ein bisschen lame.
Ja, also es wurde damals eigentlich recht positiv aufgenommen, sehe ich gerade. Hier auch grafisch gesehen. Aber über die Zeit, also so extreme technische Dissection findet ja auch erst so in den letzten paar Jahren statt, finde ich. Also ich ganz ehrlich, vor Digital Foundry habe ich nie über sowas überhaupt nachgedacht.
Ja,
wirklich krassen Deep Dives, ne, in warum ist das jetzt besser ultimativ? Also, man muss es auch ein bisschen so framen. Also ich hätte damals auch das nicht erkannt, ehrlich gesagt. Also
nee, das stimmt schon, ne, weil du, also wir haben ja Spiele damals nicht so gespielt, dass wir die zerpflückt haben während des Spielens und verglichen haben mit was ist State of the Art, sondern hauptsächlich Spiele aufgrund des Gameplays gespielt oder aufgrund, ja, von mir aus auch der Optik, ne? Wenn dich halt irgendwas visuell gereizt hat, dann halt mal reingeschmissen, um das halt zu spielen. Aber diese, wie du schon gesagt hast, diese krasse Unterscheidung oder dieses Zerpflücken, Analysieren von Spielen und vor allen Dingen auch der Fokus auf Frames per Second, also auf die Performance des Spiels, ist, wie du schon gesagt hast, erst mit Digital Foundry passiert. Das war vorher nicht so. Ich habe nie vorher drauf geachtet oder drauf besonders viel Wert gesetzt, dass ein Spiel, wenn du es spielst, möglichst auf die 60 Frames geht. 30 Frames.
Das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber also was Digital Foundry für mich gemacht hat, so, wenn das jetzt eine Tangente wird, ganz kurz, ist, ich habe nie verstanden, warum
es... Hey, es ist dein Podcast, ne?
Ich meine nur für die Zuhörer. Was ich halt nie verstanden habe früher, ist, dass sich manche Sachen eben flüssig angefühlt haben und manche nicht. So, obwohl es halt diese 60 FPS trotzdem erreicht hätte und sowas, ne? Und dass es sowas wie Frame Pacing gibt und sowas, Stuttering. Ne? Das habe ich erst mit Digital Foundry verstanden, was da das Ganze dahinter ist, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Rechner funktioniert nicht richtig oder sowas, weil ich das Gefühl hatte, ne, das läuft nicht flüssig, die Sachen, obwohl es eigentlich theoretisch diese 60 Frames erreicht hat. Und das ist mir erst da klar geworden, dass es halt, egal wie viel Power du dahinter hast, wenn die Software halt schlecht ist, ist es trotzdem schlecht.
Ja, also für mich war das ja eher augenöffnend. Also ich bin ja noch viel blauäugiger daran gegangen, sondern bei mir war das eher so, es gab halt die zwei Welten, du hast PC gehabt und Konsole. Und ich war halt der festen Überzeugung davon, dass bei der Konsole ein entsprechendes Qualitätsmanagement dahinter ist, was du auf dem PC gar nicht erreichen kannst. Weil du hast beim PC sehr schnell diese, weiß ich nicht was, 100 Millionen Kombinationen an Hardware, die verbaut sein kann, ne, auf dem das Spiel halt laufen muss. Und es ist unmöglich, für jede einzelne Hardware-Kombination eine Lösung zu finden, dass das halt sauber läuft. Also sind die Spiele auf dem PC, also die müssen mehr Einstellungen bieten und können gar nicht so gepolished sein wie auf der Konsole. Und deswegen war meine Denke halt immer, dass Konsolenspiele, die haben einfach sehr viel limitierteres Set auf die Hardware, auf der sie laufen müssen. Also im besten Fall nur eine Version. Ja. Eine Xbox, die halt rausgekommen ist, oder eine Xbox 360. Und die haben dann halt mehr Zeit, so ein Nintendo-Denke, mehr Zeit dafür, sich ums Qualitätsmanagement zu kümmern, dass das halt bugfrei ist, wenn das rauskommt. Und dass das ja absolut nicht der Fall ist, das ist natürlich erst dann so während des Studiums halt durchgekommen. dass du halt gesehen hast, so, ey, die haben alle Bugs. Und kannst halt froh sein, wenn du keinen Stop-Bug irgendwo findest oder einen Game-Breaking-Bug. Aber auch die gibt es auf Konsole. Und die Scheiße ist halt bei Konsole, du kannst es halt nicht patchen, bis wir dann die Generation erreicht haben, wo die Konsolen halt mit dem Internet verbunden waren. Und da war das eigentlich auch erst so ab der Xbox 360 so, dass du Patches halt runterladen konntest für deine Spiele. Das war vorher auch nicht möglich. Ja. Auch wenn die vorher schon theoretisch halt Internet konnten oder halt am Netz angeschlossen waren. Aber es war, weißt du, Heft-CD, PC-Action, PC-Games oder sowas, Bugfixes und Patches-Sektionen. So, den Scheiß solltest du halt installieren. Habe ich früher auch nie gemacht. Also ich wollte keine Bugfixes installieren. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und Patches, ja, mein Gott, also die Spiele haben ja auch so funktioniert. In den seltensten Fällen habe ich halt irgend so einen Game-Breaking-Bug oder sowas gefunden. Und wenn, dann habe ich gedacht, dass ich selber zu blöd bin für das Spiel. Oder dass ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Oder dass mein Computer zu scheiße ist. So, dass es tatsächlich Spiele sind, die scheiße sind. Weil sie da halt irgendeinen Fehler drin haben. Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen.
Ja. Okay.
Aber dieses Stuttering oder sowas, oder dass die Frames halt nicht ordentlich sind, diesen Fokus habe ich tatsächlich auch erst so während, nach des Studiums draufgelegt. Es spielt sich irgendwie komisch. Ne? Wenn wir jetzt hier Diablo 2 Resurrected spielen und ich einmal die G-Taste drücke, ich kann das nicht mehr spielen. Ich kann das nicht mehr spielen, wenn die Frames irgendwie komisch sind. Diese 35 oder mit was das Spiel läuft. Das
35.
Da krieg ich Krebs. Fingerkrebs und Augenkrebs beim Spielen. Das ist katastrophal. Das will ich nicht mehr haben.
Ja, dann machen wir den Sack voll dazu, würde ich sagen. Jetzt haben wir die Bungie-Ära abgedeckt und dann können wir nächstes Mal auch mit Halo Wars weitermachen, denke ich, ne?
Ja, wir können
bevor wir dann Spin-offs, weitergehen.
Die Spin-offs, die zu dem Zeitpunkt halt aktuell waren, das sind ja nicht so viele, da sind ja nur drei.
Ja.
Das ist Halo Wars und Spartan Assault und wie hieß der andere Scheiß? Ich habe schon wieder vergessen, diese Mobile-Game-Müll.
Ich fand irgendwie zwei Spartan Assault-Games, das eine kannst du gar nicht mehr spielen.
Ich habe beide, habe ich irgendwie, und ich glaube, du kannst beide noch spielen. Ich glaube, es sind
das eine,
beide im Game Pass drin, oder?
Nee, das erste ist rausgekommen auch für den PC, deswegen wurde das auch weiter vorgeportet und sowas, aber den zweiten, den gab es wirklich nur für Mobile, glaube ich, und nur für Windows Phone oder so. Also irgendwas, auf jeden Fall ist das verloren für die Nachwelt.
So eine Scheiße.
Müsste ich nochmal nachlesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Weil das wollte ich nämlich auch mal probieren wenigstens, aber ich habe es nie zum Laufen gekriegt.
Ja, ich habe zum Glück den ganzen Scheiß gespielt. Also auch als es rausgekommen ist, ja, können wir uns schnell drüber unterhalten. Halo Wars wird nett. Das ist ganz
nett. Naja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, und dann machen wir beim nächsten Mal auch weiter mit Halo 4 und 5.
Oh, yay.
Was hast du gesagt? Das wird nie für den PC rauskommen, haben die gemeint?
Also Teil 5, es ging ja darum, ne, was wird halt vorportiert werden und so mit der Master Chief Collection. Die haben gemeint,
Master Chief Collection.
Ja. Genau. Und zwar halt die Frage, können wir da nicht Halo 5 auch irgendwann mit reinpacken? Und dann meinten sie, nee, das ist halt so grundverschieden gebaut worden, dass es nicht funktioniert und da fängt das halt auch schon an, ne? Was wir bei Infinite jetzt gesehen haben, das Vertrauen wird langsam abgebaut in Free for Free, weil die immer irgendeinen Scheiß erzählen, warum irgendwas nicht funktionieren kann und so, was macht ihr denn bei den Spielen um Himmels Willen, dass das nicht funktioniert?
Also, ganz ehrlich, ist das irgendwie, wird das von Hand gezeichnet, während man das spielt, oder warum geht das nicht? Oder muss da jedes Mal einer den Server einschalten bei 343, wenn irgendeiner die CD ins Laufwerk legt oder was? Was ist das für ein Schwachsinn? Das hab ich noch nie gehört, diesen Müll. Ist doch ein ganz normales Spiel, wie jedes andere auch. Also wenn es heutzutage möglich ist, eine PlayStation 3 zu emulieren, und an dem Stand sind wir, ne? Und dieser Prozessor wurde als außerirdisch bezeichnet, da weiß ich nicht, was die da drin haben, ne? Der Cell-Chip.
Ja.
Dann wird es wohl möglich sein, Halo 5 auf den PC zu bringen. Immerhin, ich verrate dir was, Tobi, und ich verrate euch was da draußen. Immerhin wurde das Spiel auf einem PC entwickelt. Also, was wollen die mir denn erzählen, ne?
Ach, das ist ja merkwürdig. Also, Spartan Strike ist auch auf Windows erschienen, aber, interessant.
Du bist noch bei dem Mobile-Game, ne? Während ich hier vom Leder lassen will über Halo 5 und die unsinnigste Aussage, die ich seit langem gehört habe. Also, nein.
Ich glaube, das ist viel mehr politisch, dass sie sagen,
natürlich ist das so.
Jeder hat das gehasst.
Nee, wir machen noch mal eine Master Chief Collection. Und da ist denn der, also, oder Master Chief Collection weiß ich nicht, was wäre Version 2 oder so. Und da ist dann der Scheiß drin.
Ja, nee, das denke ich nicht. Ich denke, es ist einfach nur, alle hassen das Spiel irgendwie bei den Fans.
Ja.
Wenn Teufel tun und da einen Haufen Geld reinsenken, das vorzuportieren.
Ich will mal gern wissen, aber wir machen das im nächsten, wie schlecht sich dieses Spiel eigentlich verkauft hat. Machen wir beim nächsten Mal. Ich bin gespannt.
Mhm.
Oh, ich sehe schon Zahlen. Oh, das wird interessant werden, da freue ich mich. Ja. Ah ja, super. Schön, Tobi. So machen wir's.
Alles klar.
Ja, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Ne? Und wenn ihr die Zeit überbrücken wollt, bis zum nächsten Podcast, der ja nur, hier ist es, ich mache die Chief Wiggum Anführungszeichen, nur alle 2 Wochen rauskommt, seit mehreren Jahren regelmäßig, will ich dazu noch sagen. dann könnt ihr bei Twitch reinschalten, ne? Hier twitch.tv/videogamecast oder twitch.tv/lp4charity. Immer mittwochs oder sonntags. Heute ist Sonntag und deswegen heute ihr Videogamecast. Und da könnt ihr mit uns spielen oder ihr könnt uns beim Spielen zusehen oder ihr könnt uns beim, so wie heute, Labern zuhören und sehen und es als Einschlafhilfe nutzen, so wie Maurice zum Beispiel heute. Ja, also könnt ihr eigentlich mal vorbeikommen. Oder wenn ihr uns wirklich was Gutes tun wollt, dann lasst ihr eine Rezension da, ne, auf iTunes zum Beispiel. Bester Podcast ever, Daumen nach oben. Hat zum Beispiel Gordon123 geschrieben. Ich weiß nicht, wer das ist, aber
5 Stars would listen to again.
Ja. Kann ich nicht beurteilen, muss ich nackt gesehen haben. Yep. Dann tut es diesem unbekannten Gordon123 nach und lasst uns eine positive Bewertung auf iTunes da. Das hilft uns dabei, dass noch viel mehr Leute, die vielleicht Gordon237 heißen, dann auch eine Bewertung da lassen. Oder Tobi the Real.
The real Tobi, ja.
Tobi, the real Tobi. Gut, haben wir es geschafft für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und mal gucken, ob ich wieder so tolle Halo-Musik hier reinpacke wie beim letzten Halo-Teil.
Macht's gut. Da bin ich gespannt.
Tschüssi.
Ciao.
Your past, your future.
This is the way the world ends.